After you, the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Es ist September, der Herbst naht. Wir sind wieder in Sachen Football unterwegs und nicht nur NFL geht wieder los, sondern auch College Football. Die College Football Sofa Quarterbacks sind wieder da, selbst wenn der Bildschirm vorm Sofa ein bisschen zu dunkel geblieben ist am Wochenende. Wir haben unsere Experten wieder versammelt. Zum einen Jan Reckwert von Triple Option. Hallo Jan.
Ich belasse es bei einem kurzen Moin Moin. Schön, dass es uns wieder gibt.
Und Christian Schimmel ist auch dabei. Hallo Christian.
Ja, für manche gilt, ich denke, also bin ich. Aber sind wir ehrlich, wir fühlen uns nur in Niederlagen, also sind wir. Einen schönen guten Tag in die Runde.
Ja, wenn wir uns nur in Niederlagen fühlen, ach, lassen wir das. We all took a big loss, Christian, als der ESPN-Play gecancelt wurde. Ja, das wirkt sich auch weiterhin aus. Es ist gar nicht so einfach, College Football zu schauen, wenn man 20 Jahre verwöhnt war.
Ja, klar. Also was heißt, verwöhnt ist ja noch relativ, weil verwöhnt hätte für mich geheißen, du kannst alle Fox, CBS, NBC-Spiele auf legalem Weg ohne Probleme schauen.
Ja, wir konnten halt 9 Jahre bei NASN schauen, ESPN genau. America und dann halt...
Richtig. Ja. Also ESPN Player ist weg, das heißt, es muss sich jetzt jeder seine Gelegenheiten suchen, wie er das schaut. ESPN hat zumindest auf dem YouTube-Kanal sein Highlight-Programm ausgebaut. Also da gab es zum Beispiel eine sehr ausführliche Playlist zu Week 1 Highlight Games Week 1 Games mit Highlights von ESPN. Das ist zum Beispiel für den einen oder anderen, der sonntags, das war auch, weiß gar nicht, wie spoilerfrei das war, muss mal halt gucken. Ansonsten live ist schwieriger. Spoiler von mir vorab. Ich gerne denke, das gilt auch für Jan und für Nicola, beantworten keine Fragen, wie ich jetzt halblegal an irgendwelchen Kram komme. Sorry Leute, da müsst ihr euch selber drum kümmern. Ich werde es, bei mir wird es halt oft, also ich denke, es wird mehr On-Demand sein als, oder beziehungsweise mehr Highlights, mehr Real-Life als live. Wie gesagt, die Option pro 7 Max, der Zone existieren. Das ist natürlich ein absoluter Bruchteil von dem, was wir bis jetzt hatten. Das ist grundsätzlich traurig, speziell die 3 Streams ACC am Samstag um 18 Uhr werde ich sehr vermissen und dazu noch ein schlechtes Big Ten Spiel vielleicht. Und dann ist die Freude groß. Aber ja, das ist der Fakt. Wir werden versuchen, das in gewohnter Qualität zu euch abzuliefern, wie auch immer ihr unsere Qualität einschätzt. Das ist der Sachstand. Diese Woche ein bisschen später als gewohnt. We try our best. Ja, das ist so. Der Wille ist da. Mal gucken, wie dann die Ergebnisse aussehen werden.
133 Teams sind in der Division One Football Bowl Subdivision. Das Ganze endet dann in Houston im Januar 2024, in der Nacht vom 8. auf den 9., um ganz genau zu sein. Spieltag 0 und Spieltag 1 sind schon durch. Ich habe weiterhin keinen guten Begriff und diese erste Woche, die irgendwie keine ist, zu benennen. Aber ja, Jan, was wir jetzt schon wissen ist, es ist die letzte College-Football-Saison, die wir verfolgen in dieser Form, weil nächstes Jahr wird dann doch sehr vieles, zu vieles, sehr anders.
Das ist richtig, es wird alles anders, aber nicht unbedingt besser, zumindest aus meiner bescheidenen Sicht. Wir werden die Konzentration im College Football, die wir in den letzten Jahren ja begleitet und hier auch kritisch diskutiert haben, die nimmt dann noch mehr Gestalt an, die Konzentration der Conferences. Wir haben eine Pac-12, die aktuell zwar noch existiert, aber nächstes Jahr dann höchstens mit als Rumpf-Conference mit 2 Teams, ich glaube nicht daran, aber wir werden es sehen, ins Rennen geht. Wir haben eine Big Ten, die eine Dependance an der Westküste hat. Wir haben eine ACC, die landesweit unterwegs ist und so weiter und so weiter. Ihr konntet das sicherlich alles mehr oder weniger intensiv verfolgen. Wir haben natürlich ab nächster Saison dann auch ausgiebige Playoffs. Ich bin noch ein bisschen gespannt, wie man das handhaben wird, ob dann wirklich die 6 besten Conference Champs automatisch qualifiziert sind, wenn man nur 4 Power 5 Conferences hat. Ich glaube, da wird es noch Änderungen geben, die schon wieder verraten eigentlich, dass das wie auf was für Tönen an den Füßen dieses
Ganze. Power 5 minus 1.
Ja, sozusagen. Wobei, neulich las ich das irgendwie, was natürlich in der Tat witzig wäre, wenn sich Washington State und Oregon State, die beiden Verbliebenen in der Pac-12, zumindest aktuell ist das ja der Stand, wenn die sich irgendein Cupcake-Schedule machen, da mehr oder weniger anbieten durchgehen, beziehungsweise eins von beiden Teams, das andere wird mindestens ein Spiel verlieren und dadurch dann vielleicht der sechstbeste Conference-Champion sind und sich so in die Playoffs mogeln. Nein, ich glaube nicht, dass das passiert. Aber gar nicht so lange Rede, zumindest für meine Verhältnisse kurzer Sinn. Es wird ein anderes College-Football sein. Es wird auch, das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, das ist auch nicht das Ende der Entwicklung. Wir werden eben diesen Weg, der ja schon seit einer Zeit beschritten wird, zu einer Art NFL-Light, zu Super-Conferences, die irgendwann vielleicht nur noch pro forma diese Namen haben, werden wir erleben. Wie gesagt, ihr kennt mich, ich bin Traditionalist in diesem Punkt. Ich finde das ein bisschen schade. Andere werden vielleicht das gut finden, dass es erweiterte Playoffs gibt. Das ist ja auch völlig legitim. Da gibt es ja keine richtige oder falsche Meinung, halt nur unterschiedliche. Wir werden es weiter begleiten, in welcher Form auch immer. So ein bisschen geht für mich der Charme verloren. Und der Charme bestand einfach in dieser überragend wichtigen regulären Saison, die über fast alles entschieden hat. Dass es am Ende nur noch so ganz kleine Möglichkeiten gab, daran was zu drehen, im Rahmen entweder eines Championship-Games zur BCS-Zeit oder jetzt eben dieser Vierer-Playoffs. Das wird in der Form nicht mehr stattfinden, sondern jetzt werden Teams die Chance haben, mit mehr Niederlagen, gerade Teams aus, sagen wir mal, der SEC, mit mehr Niederlagen noch in die Playoffs zu rutschen. Wir werden sicherlich auch sehen, dass die Championship-Games der Conferences an Bedeutung verlieren, weil das vielleicht nur noch eine Frage der Setzliste ist und nicht mehr dieses Do or Die, nur der Sieger hat eine Chance. All das, wie gesagt, kann man unterschiedlich bewerten, es sind aber auf jeden Fall radikale Umwälzungen.
Ich möchte mich jetzt nicht einschleimen, aber ich erinnere mich noch ziemlich genau, seit wann machen wir das? Das war nach der BCS erst, ne?
Ja, ja.
Auf jeden Fall. Aber ich weiß genau, dass du schon speziell mit der Playoff-Erweiterung auf 4, das dann hieß hier, die Büchse der Pandora ist geöffnet. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so radikal ist. Mittlerweile bin ich aber selber auf einem radikalen Trip, dass ich glaube, du hast es ja angesprochen, das ist möglicherweise nicht das Ende der Fahnenstange. Die Sachen, die noch kommen könnten, ist erstens, werden Teams irgendwann gecuttet? Zweitens, was passiert mit der ACC? Drittens, gibt es dann wirklich irgendwann, und ich weiß, Stuart Mandel hat vor 3 Jahren da richtig auf die Fresse bekommen für einen Journalist vom Athletic, als er quasi die College Football Premier League als Gedankenexperiment geöffnet hatte. Und das ist halt die Frage, ob wir das irgendwann sehen werden. Ich bin bei Jan, die Entwicklung war logischerweise unumkehrbar ab einem gewissen Zeitpunkt. Für mich der letzte. Ich weiß nicht, ob es Oklahoma, Texas war oder dann wirklich UCLA und USC. Aber spätestens dann war uns allen klar, dass wir das in der gewohnten Form, das wird einiges verloren gehen. Ich bin jetzt kein Berufspessimist, der sagt, das wird alles immer schlechter, immer schlimmer. Aber die Form wird sich grundlegend verändern. Das muss allen bewusst sein. Und Jan, du hast vollkommen recht. Ob das dann allen gefällt, liegt dann letztlich bei jedem Einzelnen. Aber gerade das, was ich so am Anfang angeschoben habe, so diese Conference Games an sich in der Form, ich glaube, dass das irgendwann wegfallen wird. Und sorry, jetzt bin ich wieder relativ lang, letzter Punkt. Ich glaube, dass es eminent wichtig ist, dass die Mitgliedschaft in Conferences, was den Football betrifft, vielleicht noch was den Basketball betrifft, und den restlichen Sportarten komplett abgetrennt werden muss. Das ist ja teilweise schon so, aber es ist völliger Wahnsinn für Volleyball, für College Softball, für Leichtathletik, für Fußball, und das sind ja noch mehr Student-Athletes als die Footballer, diese Reisen in Kauf zu nehmen. Das ist Wahnsinn. Ich gehe davon aus, dass das irgendwann kommen
das
wird.
Das Lokalduell California gegen Boston College.
Ich wollte auch gerade sagen, mal aus L.A. ganz lockerflockig im Winter zum Derby nach Minnesota fahren oder so.
Mhm. Ja, und das halt auch, wie gesagt, für Sportarten, die jetzt halt einfach kein Revenue produzieren, ja, sondern die quasi von den Football-Einnahmen leben. Man hat ja in den letzten Jahren gesehen, dass viele kleinere Colleges Sportprogramme cutten mussten, weil das Geld eben nicht mehr dafür da oder gesagt hat, man baut eine neue Football-Facility und nimmt nicht mehr das Geld für das Lacrosse-Team oder ähnliches. Das ist alles schade, weil auch wenn man jetzt nicht der Fan von Lacrosse, von Leichtathletik, von Schwimmen, sonst was sein muss, das sind ja trotzdem Student-Athletes und das ist ein Apparat, der, glaube ich, in den USA nicht einzigartig, aber in der Größe einzigartig ist, der vielen Menschen auch Chancen gibt, akademische Chancen aufgrund ihrer sportlichen Fähigkeiten. Und ich will nicht sagen, dass das Ganze zusammen mit dem Thema NIL auf komplett tönernen Füßen steht, aber da eine genaue Entwicklung fair zu sagen, finde ich extrem schwierig, aber es wird sich verändern, das ist sicher.
Ganz kurz nur, ich glaube, das, was du meintest mit der Büchse Pandora, ist noch aus unserem alten Forum. Da habe ich mich etwas länger zu ausgelassen. Da
hatten
wir ja schon Kontakt in schriftlicher Form, damals noch ganz oldschool.
Also ich Podcast. Wollte nur sagen, du hast recht behalten. Leider, sage ich auch, klipp und klar leider. Aber Jan, ich hätte es mir nicht vorstellen können, vor allen Dingen nicht in der Geschwindigkeit.
Du, die Geschwindigkeit hat mich jetzt auch überrascht. So ist es nicht.
Es gibt hier in der Power 5 kam jetzt eine Studie raus, auch gefühlt zu viele Colleges, wo die 11 Haupt-Football-Coaches, ja, also Head-Coach, Offense-Coordinator, Defense-Coordinator, Special-Team-Position, in der Summe mehr Geld bekommen als die Uni komplett auf Stipendien, Housing, Essen, Mensa und so weiter ausgibt. Also das Verhältnis der Footballkosten zum Rest ist auch am explodieren, was natürlich gerade bei Universitäten, die nicht privat sind, vielleicht ein bisschen schwer zu verkaufen ist. Aber ja, auch der Trend ist gerade voll im Gange. Der Pac-12-Commissioner wird wahrscheinlich wieder zum ganz harten Zeug greifen. Die schlechte Nachricht für ihn in Zukunft, Christian, muss er den Kram auch selber bezahlen.
Er muss den Kram selber bezahlen, ja. Man hört zwar immer noch mal von wegen, ja, wir versuchen noch mal Gott, ich liebe selbst beginnende Videos, egal. Deswegen kurz irritiert, ich hoffe, man hat es auch eher nicht gehört.
Kaum.
Der Pac-12-Commissioner wird mit sich selbst in einem Raum sitzen, im Moment hat er noch Washington State und Oregon State, allerdings weiß ich nicht, ob die mit zum Trinken kommen, sondern vielleicht eher mit Schlagring oder so, keine Ahnung. Also, das ist natürlich maximal dumm gelaufen. Es gab einen Moment, wo man vielleicht Teil der Big 12 hätte übernehmen können. Und es ist natürlich idiotisch, dass es dieses Friss- oder Stirb-Geschäft ist. Aber es ist es halt ein Stück weit. Dann gab's, können wir nochmal über diese Alliance reden zwischen, was war das, Pac 12 und Big 10? Oder ACC?
Und ACC, Big 10 und Pac 12. Also allen außer der Big 12, weil die Big 12 galt ja als tot letztes Jahr noch und vorletztes.
Genau.
Das muss man ja sagen. Wenn wir vor einem oder zwei Jahren irgendeine Art von Prognose hätten abgeben müssen, hätten wir gesagt, die Big 12 ist die zuerst über den Jordan geht.
Richtig.
Und im Endeffekt hält die sich ja relativ gut.
Ja, ja.
Die haben eine vernünftige, also stopp, anders. Das Wort vernünftig ist das Letzte, was man hier in den Mund nehmen sollte. Sie haben Teams eingeladen, die sportlichen Wert haben. So, die vielleicht geografisch an einer anderen Stelle Sinn machen. Aber die werden, auf welchem Niveau das ist, wird man sehen, aber die sind zumindest stabil.
Und die Pac-12 hat ja genau das abgelehnt. Die hat ja gesagt, ja, wir wollen erstmal unseren dicken Deal machen, ne, auch durchaus interessante Teams wie San Diego State. Nein, wir schauen erstmal. Erstmal machen wir unser Ding und dann haben sie ja wirklich vollkommen absurde, wirklich hanebüchene Vorstellungen gehabt, wie groß dieser TV-Deal aussehen sollte, dass der Richtung SEC geht. Leute, guckt mal, wo ihr sportlich steht im Football seit Jahren. Natürlich wird das nicht ansatzweise an die SEC und auch nicht an die Big Ten rankommen. Aber das ist ungefähr das Selbstverständnis, was sie hatten, also komplette Hybris. Tja, und dann passiert halt das, was manchmal passiert, wenn die Hybris zu groß wird und man auch nicht einsieht, dass sie so groß ist.
Ja, und ich glaube, Jan, dass man sagen kann, dass das selbst ein Stück weit selbst verschuldet, weil man hat ja den Eindruck gehabt, dass die Pac-12 zunächst zusammen bleibt, ja, auch nach UCLA und USC, ja, und gesagt hat, lasst uns diesen TV-Deal machen. Und dann, ich meine, das war ja fast wie bei Dinner for One, jede Woche gab es, oh, wir werden sehr bald einen TV-Deal haben.
Und glaub mal, wie groß der sein wird.
Genau.
Das wurde ja immer noch angepriesen. Ja, und dann kommt dieses Apple TV-Ding rum, was gar nicht so schlecht war im Nachhinein.
Nee.
Oder, ne? Also, das muss man ja auch sagen.
Von den Zahlen her war es okay.
Ne, das war halt sozusagen abonnentenabhängig oder abonnementsabhängig, wie viel das steigt. Der höchste Schritt, der war relativ illusorisch, aber mit dem ersten Schritt hätte man ungefähr die Big 12 erreicht, was ja okay gewesen wäre einfach. Und man wäre sogar, glaube ich, ein bisschen drüber gewesen, von daher. Aber letztlich muss man auch sagen, Christian, das, glaube ich, gehört zu der ganzen Geschichte dazu. Wir können uns über die Pac-12 lustig machen, wir wollen auch zu Recht, weil die waren das sozusagen die grassierende Inkompetenz und Hybris zusammen. Es führt selten zu einem guten Ergebnis. Aber es war nicht so unwahrscheinlich, dass eine Conference als erstes baden geht. Welche das genau ist, spielt keine Rolle. Also das hat sich jetzt, die Pac-12 hat sich energisch für diesen Spot beworben. Das kann man schon so sagen. Aber es hätte genauso gut die Big 12 sein können. Und da hätten wir jetzt über die Big 12 geredet. Es ist einfach dieser Konzentrationsmoment, der ist unabhängig von der Inkompetenz der Pac-12 zu betrachten.
Und trotzdem war es ein bizarres Schauspiel.
Ja,
es war ein bizarres Schauspiel. Und da muss man dann natürlich auch dann tatsächlich nochmal sagen, geografisch, die Kirsche auf der Torte ist halt wirklich Stanford und Cal, bei denen ich mir tatsächlich eine Unabhängigkeit hätte vorstellen können, zumindest der Football-Programme, in die ACC, was irgendwie komplett lächerlich ist. Währenddessen wir...
Die nehmen sich wahrscheinlich Hawaii ins Programm, damit die Reisen kürzer werden.
Ja, wir hatten mal für 2 Monate, vielleicht war es auch länger, Boise State in der Big East. Das war, bis dann die ACC die Big East geflattert hat. Und dann war es wieder vorbei. Das ist halt geografisch komplett lächerlich. Gibt die ACC Geld. Währenddessen hatten man, also die Situation der ACC ist sowieso lustig. Du hast Florida State, die sich in der ACC wie Sauerbier anbietet. Und die ACC sagt, nee. Und du hast Clemson, bei denen man sagen muss, die waren ja historisch kein Power-Programm als solches. Gerade im Moment ist der Weg vielleicht eher nach unten. Vielleicht wird einfach nicht genügend gebetet, ich weiß es nicht, im Staat des Sweeney. Oder man muss sich vielleicht doch mal dem Transferportal etwas öffnen. Später dazu vielleicht mehr. Und dann hast du in der ACC auch nicht mehr diese dicken Marquee-Programs drin. Miami ist seit Jahren im Mittelmaß. Virginia Tech ist in der Versenkung verschwunden.
North Carolina und Duke sind Basketball-Unis.
Jetzt kannst du sagen, hey, da ist viel Tradition. Ja, North Carolina dürfte, ich vermute, dass North Carolina für eine Big Ten oder für eine SEC noch eher interessant ist als Florida State. So. Aber also auch da bin ich sehr auf die Entwicklung gespannt. Die haben, ich glaube, der TV-Deal ist bis 36, wenn mich nicht alles täuscht.
Aber das ist ja das große Problem gewesen damals, wenn man so will, die Erweiterung oder die Vorwegnahme des Patrick Mahomes Deals. Ein Deal, der am Anfang gut aussieht, sollte niemals so lange laufen. Gerade natürlich gerade das letzte Jahrzehnt hat natürlich wahnsinnig viel im College Football gemacht. College Football ist also nicht nur, weil es in Deutschland ein wenig mehr Interesse gibt mittlerweile, sondern natürlich auch insgesamt, das ist einfach die große Geldkuh geworden, die es zwar schon vorher war, aber das ist ja wirklich in krassester Weise durch die Decke gegangen. Und je länger das dauert und je länger man sieht, was für ein Cashflow da ist, desto schlechter sieht natürlich dieser TV-Deal für die ACC aus, den die halt damals für eine viel zu lange Laufzeit abgeschlossen haben.
Habe ich es richtig gesehen? SMU kommt in die ACC und muss 9 Jahre auf TV-Einnahmen verzichten?
Naja, stopp, muss nicht. Genau,
sie haben es angeboten. Ich glaube, 7 Jahre sind es jetzt, aber kann auch 9 sein, die sie angeboten haben. Bitte, bitte nehmt uns und wir nehmen nicht am Revenue teil, sozusagen. Danach dann. Aber das ist natürlich die krasseste Form, aber man darf ja nicht vergessen, dass Oregon und Washington, was ja große Programme sind durchaus, dass die ja auch auf ein reduziertes Revenue Sharing, also Geld sozusagen von der Big Ten in den ersten Jahren sich eingelassen haben, weil sie unbedingt weg wollten. Ja. Ja, die kriegen am Anfang, das geht ja bei der Hälfte erstmal los, der Hälfte der anderen Teams, der jährlichen Millionen-Dollar-Einnahmen und das steigert sich dann Jahr für Jahr zwar, aber das dauert erstmal. Ja, klar, ist ja auch verständlich. Man hat diesen TV-Deal abgeschlossen. Da waren zwar USC und UCLA schon an Bord, aber eben keine weiteren Schulen. Und so ganz einfach aufteilen, pari, will man das dann natürlich auch nicht als Big Ten School. Und trotzdem ist ja spannend, dass sich diese Schulen, und diese ja durchaus renommierten Schulen wie Washington, Oregon, darauf eingelassen haben, zu sagen, ist uns egal. Das ist jetzt gar nicht so viel mehr. Das ist übrigens gar nicht so viel mehr, als sich den Apple TV-Deal bekommen hätten, eben, wenn überhaupt.
Wir wollen weg.
Von den Abonnementszahlen. Wir wollen unbedingt weg.
Ja. Das ist der Punkt. Und das Ding mit SMU ist, was man halt gehört hat, ist halt, das ist ja Großraum Dallas. Und jetzt muss man, ich will nicht zu weit in die Geschichte einsteigen. Ihr beide wisst damit sehr noch besser Bescheid als ich. Aber SMU hatte mal Geld. Und SMU hat vermutlich wieder Geld. Und es gab damals die sogenannte Todesstrafe. Ich mag den Begriff nicht, aber die Konsequenzen waren, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre Verbot des Spielrechtes.
Genau.
Und vielleicht, Jan, kannst du das nochmal ausführen. Also da wird jetzt Geld da sein, was dann die Booster wieder reinpumpen werden, wenn sie eben in der Major Conference sind.
Genau, das war damals...
SMU war quasi das erste Team, das NIL hatte.
Ja, also damals hatten viele Teams das inoffiziell. SMU hat es halt ein bisschen übertrieben. Die hatten damals halt ein großes Team, unter anderem mit Eric Dickerson, mit Craig James, den beiden Running Backs. Und die haben halt, sagen wir mal, das Sponsoring der Spieler etwas übertrieben oder auch das Recruiting durch Geld. Wie gesagt, ich glaube, das ist nur die Spitze des Eisbergs gewesen. Gerade in der SWC, also der damaligen Conference, war es nur die Spitze des Eisbergs. Und die haben damals nach wiederholten Verstößen, weil sie es einfach nicht gelernt haben und einfach weitergemacht haben, haben sie irgendwann diesen sogenannten Death Penalty bekommen, also quasi die Einstellung des Programms. Und das hat natürlich das Programm, ist ja klar, um Jahre oder Jahrzehnte zurückgeworfen. Und das ist auch nie wieder, ich meine, das Programm ist dann nicht mit in die Big 12 gegangen, als die SWC sich aufgelöst hat, sondern eben Mid-Major geworden. Lange Geschichte. Natürlich ist allein aufgrund der Location, des Ortes, und natürlich auch der Region Texas ist da natürlich viel zu holen. Natürlich auch viel zu holen für die ACC, insbesondere wenn sie erstmal sich gar nicht, wenn sie gar nicht SMU irgendwie an ihren TV-Einnahmen beteiligen muss. Das ist alles, also wahrscheinlich ein Win-Win für beide, aber ja, seltsam wirkt es dennoch.
Wie stumpf muss man sein, wenn man dir sagt, du, wenn du das nochmal machst, dann stampfen wir dir das Programm ein und ja, zu sagen, jo, okay, alles klar, machen wir.
Mehrfach, die haben mehrfach Strafen bekommen und einfach weitergemacht. Und zwar auch so mehr oder weniger direkt weitergemacht. Dann ist es irgendwann rausgekommen, weil einer der Spieler gesungen hat, den sie dann irgendwie, ich glaube, den hatten sie irgendwie rausgeschmissen. Es gibt diese ESPN 30 for 30 Pony Access. Kann man sich mal angucken.
Pony Express,
ja. Ist sehr sehenswert. Also Pony Express war der Begriff für das Team und für und darum hat man Pony Access gemacht, weil es war halt, naja, durchaus ein kleiner ökonomischer Exzess, der da stattgefunden hat. Wie gesagt, kann man sich mal angucken, es ist halt oberdreist gewesen, vor allem das immer wieder zu tun. Und irgendwann ist dann wahrscheinlich auch da die Geduld, die offensichtlich bei allen diesen Programmen, sagen wir mal, relativ ausgeprägt war, dass die eine etwas längere Leine hatten als vielleicht in anderen Teilen des Landes, dass die dann irgendwann doch erschöpft war.
Das war SMU seinerzeit, genau. Und jetzt sind sie also wieder da und dann in der ACC. Haben wir das, glaube ich, besprochen und dann können wir übergehen, auch wenn es dem einen oder anderen vielleicht schmerzen wird, zu dem, was sportlich so auf dem Platz geschehen ist.
Ja. Ja. Aber ich würde sagen, wir fangen trotzdem mit Woche 1 an. Ich glaube, die Woche 0 können wir gepflegt überspringen. Oder ist
das... War ja auch nichts.
Nee, es ist nichts Außergewöhnliches passiert. Die beiden Großen, die im Einsatz waren, sprich USC und Notre Dame, haben sich souverän durchgesetzt. Der eine gegen San Jose State, das war USC, und Notre Dame in Dublin. Das war das Dublin-Spiel, ne? Gegen Navy 42-3.
Ja. Genau. Das ist aber ja auch schon eine Zeit her und das werden die meisten Hörer und Hörerinnen dieses wunderbaren Podcasts wahrscheinlich mitgeschnitten haben.
Ich verstehe nicht, dass Jan nicht über den Woche-Null-Kracher New Mexico State gegen UMass sprechen will.
Den UMass sogar, ich habe die Highlights gesehen, UMass sogar gewonnen hat.
Er hat die Highlights gesehen, hast du es gehört, Christian?
Ich würde lügen, wenn ich überrascht wäre. Nein, natürlich habe ich die Highlights gesehen.
Naja, UMass hat mittlerweile Tyson Pumachang als Quarterback, der ursprünglich mal bei Clemson begonnen hat. Und eine Don Brown Defense kann man sich sowieso immer angucken, weil sie mittlerweile komplett zerpflückt wird, selbst von einem Team wie Max State. Aber nein, sie haben gewonnen. Sie haben gewonnen. UMass hat das erste Spiel der Saison gewonnen. Das ist doch schon mal was.
Wir sind 20 Minuten in der Aufnahme oder so. Jetzt wird die erste Blutgrätsche ist einmal rechts nach links vor Ihnen durchgegangen, liebe Hörer. Ja, gut. Dann schauen wir auf das Geschehen von der echten Woche 1.
Ja? Nicola, ich glaube, die zweite Blutgrätsche wird nicht lange auf sich warten, aber die kommt nicht von mir.
Oh. We shall see. Es ging am Freitag los und wir haben Rematches von Partien, die wir letztes Jahr gesehen haben. Und unter anderem das Duell zwischen Utah und Florida. Letztes Jahr konnte das Florida zu Hause für sich entscheiden. Jetzt hat man sich nochmal getroffen. Diesmal Utah deutlich vorne. 24-11. Ist das irgendeine Indikation für irgendwas, Christian?
Ah, es war fantastisch. Das war fantastisch. So viele Miscues. Eine Strafe, weil es gleichzeitig die Nummer 3 auf dem Platz war gegen Florida.
Achso, die haben 2-3 auf dem Platz gehabt, oder wie?
Die haben 2-3 auf dem Platz gehabt und das war ja die Situation, das war ja das Ding. Zum einen, du forcierst einen vierten Versuch, hast diese 2-3 auf dem Platz, der Punt kommt weg, kriegst die Strafe. Neues First Down für Utah macht den Touchdown. Also auf einer Dämlichkeitsskala und Nikola, wir sind viel gekommen in der German Football League gewohnt. Das ist weit vorne. Wenn man sich dann nach dem Spiel mal sich bei Reddit ein bisschen. Ich bin ja eigentlich.
Vergnügungssüchtig, würde ich sagen.
Ich hatte an diesem Freitag nichts zu tun. Ja. Dan Mull hat gerade keinen guten Stand bei Florida. Das könnte man so sagen. Das war offensiv richtig dumm. Ich muss ja zugeben, ich kriege hier echt nicht jeden Quarterback-Transfer mit. Aber, so sag ich mal, ein Wisconsin-Quarterback bei Florida fühlt sich so an wie Hüb Stevens bei Hertha BSC. Nicht richtig. Mertz hat gestruggelt, die Line hat gestruggelt, megamäßig gegen die. Ich habe, glaube ich, in den letzten 10 Jahren nie über Utah geredet und wir haben nie über sie geredet, um dass sie eine schlechte Front haben. Du kannst dich bei den Utes verlassen, die Front 7, da ist Bums dahinter. Und zu viel Bums für Florida. Das war offensiv tatsächlich dumm. Nicht dumm, dumm vielleicht auch, aber schwach. Statement-Sieg für Utah. Ich war tatsächlich überrascht, wie schwach der offensive Output war, zumal, und jetzt Jan, kannst du mich gerne korrigieren, Cam Rising hat noch nicht mal gespielt für Utah. Nee. Das war der Backup-Quarterback. Also, ja, überraschendes Resultat, aber tatsächlich, Nikola, für den Katastrophentouristen in mir war sehr, sehr viel geboten. Nur über die Highlights. Also, ja.
Das Ding ist, genau, also Utah hat ohne Cam Rising gespielt, die haben ja quasi ein Two-Quarterback-System gespielt mit Bryson Barnes als, wenn man so will, Passer und Nate Johnson, jungen Dual-Threat als Runner. Das hat recht gut funktioniert, aber eigentlich muss man auch sagen, sie mussten gar nicht so viel tun. Also Utah hat ja in der Offense jetzt am Anfang gleich das erste Play, weil dieser 70er-Touchdown-Pass auf Money Parks, auf den Speedster, wo es auch sehr schön ist, dass sich die beiden Florida-DBs einfach gegenseitig abräumen, damit es aus dem, was weiß ich, 35er-Post dann auch der 70er-Touchdown wird, um ganz sicher zu gehen. Sollte man ein bisschen Friendly Fire da starten. Und ja, insgesamt war das ja von, also ich fand, letztlich Mertz war gar nicht so schlimm, also der hat ja durchaus auch Yards gemacht, aber die haben halt immer wieder diese furchtbaren Fehler gemacht. Das Ding, dann, das ist natürlich das größte Miscue war natürlich das, was du gerade angesprochen hast, Christian. Das war ja sowieso geil. Es steht 7-3, das Spiel ist völlig offen. Die Gators verkicken ein kurzes Field Goal, was, glaube ich, nur deswegen zustande kommt, weil sie beim Fourth and One, was sie ausspielen wollen, Fourth Start machen oder so. Also da hatten sie ja auch so ein paar Dinger drin, wo du dachtest, Leute, ein bisschen konzentrierter, dann wäre das Spiel spannender gewesen. Dann stoppen sie die Utes Offense und dann kommt halt diese Nummer mit den beiden, die Nummer mit den Nummern, mit den beiden Nummer 3s beim Punt Return. Was du immer checkst im College, weil du natürlich, da muss mal der Backup rein oder so, aber du checkst immer hier, ne, das ist der eine, das ist der andere, die dürfen nicht zusammen auf dem Feld stehen, dann müssen es halt bei den Refs melden. Naja, gut, dann nicht. 14-3 und damit war es quasi ja letztlich durch. Dann gab es die nächste Interception, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die von Mertz, das war ja auch so ein Ding, wo er Pearsall anwirft und der kann den Ball irgendwie nicht kontrollieren, weil der, glaube ich, sich zu spät umdreht oder das Timing irgendwie zwischen Quarterback und Receiver nicht ganz da war. Und da hatten sie wieder ein kurzes Feld, also Utahs Offense hat nicht viel tun müssen, die haben auch gar nicht so viel Yards gemacht. Und haben halt hinten halt in der Defense wieder ihre Zone-Coverage gehabt und das einfach alles vor sich gehalten, fertig aus. Und das Krasse ist, du hast es gerade angesprochen, schon die Front der Utes. die Front der Utes, da haben drei der vier Starter gefehlt, oder drei sozusagen von den, die haben zum Teil so Co-Starter, aber drei der vier Starter eigentlich gefehlt und die Line hat trotzdem dominiert mit den Backups. Das heißt, die ist super tief. Die hat irgendwie vor 2 Jahren haben sie angefangen, da haben sie fast nur Freshmen da sitzen, da war sie nicht ganz so dominant, haben ja auch immer gute Defensive Backs, ne, Jalen Johnson oder Clark Phillips jetzt, der jetzt in der NFL ist. Aber dass diese Line halt mit die Two-Deep-Line so dominiert, das sollte Auftrieb geben, den Utes, auch wenn das in der Offense vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig krass war. Aber die Gators, ich hätte gedacht, die spielen noch schlechter, aber die haben sich halt immer wieder in den Fuß geschossen. Das ist jetzt kein Übergang, Nikola.
Nee, wir sind ja erst am Anfang. Also wir. Obwohl. Naja. Ich meine, so viel gab es am Freitag dann nicht, ne? Also, das lang erwartete Debüt von Matt Rhule bei Nebraska. Das Ganze auswärts bei Minnesota. Und ich gebe zu, ich bin Freitag von Malta nach Berlin geflogen und die BER-Premiere hat mich dann irgendwie doch mehr mitgenommen, als ich dachte. Nein, ich war einfach müde und habe es nicht geschaut, habe am nächsten Morgen das Ergebnis gesehen. Ich muss zugeben, ich musste lachen, als ich es gesehen habe.
Alter!
Und ich habe dann auch, dann vor allen Dingen, als ich dann nochmal den Spielverlauf gesehen habe, also das Beste war dann... Ich schaue es ja immer auf ESPN nach und da gibt es ja in der Übersicht die Win Probability, die Grafik, und du siehst, die Grafik ist halt voll Nebraska und stürzt dann einfach nur noch in den Abgrund. Und 13-10 Minnesota durch ein Spiel, in dem man eigentlich 10-3 geführt hat bis 2,5 Minuten vor Schluss, und man hat es dann wieder erfolgreich geschafft, gute alte Nebraska-Werte aufleben zu lassen und das Ding dann doch irgendwie zu verbaseln. Warum, Jan? Also 4 Turnover sind zu viel, aber sonst ja, so.
4 Turnover sind zu viel. Es war wirklich, ich war vor dem Spiel, dachte ich, na gut, ich möchte erstmal einfach nur eine vernünftige Leistung sehen. Erstes Spiel, Minnesota ist eingespielt, hat so ihr System, die werden wahrscheinlich gewinnen. Aber wenn du dann auch in der Defense gerade so gut spielst, wie das die Huskers getan haben, im völlig neuen Defense-System, was mir sehr gut gefallen hat, nominell eine 3-3-5, aber die haben sehr viel auch mit Five-Man-Fronts gespielt, die haben Minnesota relativ wenig zur Entfaltung kommen lassen, ohne dass sie jetzt besonders tollen Pass-Rush hatten, aber das Tackling hat gesessen. Das war einfach disziplinierte Defense, das kann ich durchaus anerkennen. Und dann hast du erstens so eine Offense, die, ich will jetzt nicht im ersten Spieltag schon ranten und auch den neuen...
Doch, willst du.
Nein. Marcus Satterfield, Ex-South Carolina, der hat ja letztes Jahr am Ende der Saison mit Spencer Rattler da auch ordentlich abgeliefert, aber das hat mich irgendwie nicht vom Hocker gehauen. Das ist so eine Pro-Style-Offense mit Dual-Threat-Quarterback, klingt erstmal okay, habe ich auch nichts gegen. Aber die Offense bestand nur aus den Läufen von Jeff Sims, von dem Transfer-Quarterback von Georgia Tech. Alles andere funktioniert nicht. O-Line funktioniert nicht, Receiver sind super dünn, das Run-Game außerhalb des Quarterbacks funktionierte lange auch nicht, am Ende war es ein bisschen besser. Und er als Passer, Sims, war halt ein ständiges Abenteuer. Da sind 3 Picks dabei gewesen bei, ich weiß nicht, wie viele Passversuchen. Du hast die Statistik wahrscheinlich gerade vorliegen, Nikola, vermute ich.
Ja,
19. Ich habe es jetzt gerade. 19 Passversuche, 3 Picks, aber das hätten noch mehr sein können. Und das war einfach sonst inakkurat. Den hätte man hätte einfach den die ganze Zeit laufen lassen sollen. Und jetzt, liebe Leute, möchte ich euch eine Sequenz vom Ende der ersten Halbzeit vorstellen.
Oh ja, die war gut.
Also, es steht 3-0 für Minnesota, es ist kurz vor der Halbzeit, es ist halt ein krasses Defense-Battle und dann gibt es den ersten vernünftigen Drive der Huskers. Es gibt einen First and Goal an der 4-Yard-Linie, es sind ungefähr noch 20 Sekunden auf der Uhr, man hat noch Auszeiten. Der Lauf geht für 3 Yards an die Goal-Line, es könnte auch ein Touchdown gewesen sein, das hätte man durchaus vielleicht auch mal, also man hätte jetzt ein Timeout nehmen können, dann hätten die Refs vielleicht drauf geguckt, es ist ein Touchdown, es ist keiner, und wenn es keiner gewesen wäre, dann steht man irgendwie an einer 1/2-Yard-Linie und sneakt rein. Was macht Nebraska? Sie rushen an die Line.
Sneaken rein?
Ja, produzieren dabei aber einen Fallstart. Das war auch ein völlig deutlicher Fallstart. Dadurch gibt es die Strafe. Dadurch ist es dann eben Second Goal an der 6-Yard-Linie. Und von da aus wirft Jeff Sims dann eine relativ schlimme Interception.
Ach. Christian, etwas, was der Marburg-Kenner einfach hinnimmt, oder?
Er nimmt's hin und packt das auf seine Vorspeisenplatte.
Siehst du?
Ja.
Jan,
ja.
Man muss also irgendwann nach 10 Jahren stumpft man ab, ich kann es dir sagen.
Ja, ja, das tue ich mittlerweile auch. dann kommen wir, gehen wir mal durch. Der Touchdown von Nebraska, muss man auch sagen, war ein bisschen glücklich. Das war so ein Double-Pass-Play, wo der Quarterback den Ball zurückbekommt, den fumbelt und die ganze Defense reagiert darauf. Und dann steht der Receiver in der Endzone frei. Okay, geschenkt. Es steht 10-3 im vierten Viertel. Man hat so ein bisschen es geschafft, ein bisschen Laufspiel außerhalb des Quarterbacks hinzubekommen. Was könnte man jetzt machen? Man könnte jetzt einfach den Ball laufen, um die Uhr runterlaufen zu lassen. Was macht Marcus Satterfield? Er fängt einfach an, plötzlich an, passlastig zu werden. 3 Incompletions, Ball weg. Die Defense hält nochmal, kriegt den Ball zurück. Dieses Mal denkt er sich, okay, machen wir es anders. Wir machen es mit dem Run-Game. Das funktioniert auch. Es sind keine 5 Minuten mehr auf der Uhr. Wie gesagt, 10-3 Führung. Der Ball ist nahe der Mittellinie. Dann lässt man den Running Back Anthony Grant einen Ball laufen. Anthony Grant war im Trainingscamp dafür berüchtigt, dass er den Ball zu oft fallen lässt. Was passiert in diesem Moment? Er fumbelt, nachdem er einen First Down erreicht, glaube ich sogar. Natürlich. Die Gophers, ihre letzte Chance, stehen die an der irgendwie, was weiß ich, 13-Yard-Linie, haben 4. und 10 und kriegt...
haben davor erstens, noch ein Face-Mask geschenkt bekommen.
Also, haben davor noch ein Face-Mask geschenkt bekommen und dann Kelly McManus, der Quarterback, findet einen seiner 2 guten Receiver, Daniel Jackson, in der Endzone, weil sich der Huskers Corner Hartsock bei einer Zone-Coverage, was sollte man nicht machen, wenn man der äußere Corner ist, den Spieler außerhalb von sich zu lassen. Man muss ihn dann nach innen führen, wenn du Zone spielst. Er lässt sich ausfaken und der macht dann einen krass guten Catch, muss man auch sagen. Ein sensationelles Ding, dass er da irgendwie artistisch noch einen Fuß ins Feld bekommt. 10-10, okay. Same old, same old. Ich habe mich schon auf Overtime eingestellt und die Overtimes verliert Nebraska ja immer. Und Nebraska versucht es aber. Hurry-up-Drive lässt sich gut an, sind sogar schon in der Hälfte der Gophers, aber Jeff Sims hat erst 2 Interceptions geworfen, da kann man auch noch 3 draus machen. Wirft direkt in der Mitte, da wo der beste Defender von Minnesota, Tyler Nubin, Safety, so ein bisschen steht und überwacht. Er hat auch schon vorher einen Pick geworfen, einen Pick gefangen. Sims hat ja schon 2 geworfen. Ich komme mittlerweile durcheinander. Genau, die Gophers machen ein paar Yards, kicken das Field Goal mit Auslaufen der Uhr und es war alles wie immer. Alles wie immer. Es war wirklich zum Kotzen. Also, weil ich diese Nacht, ich war super müde, wurde dann immer wacher, weil ich dachte, Mensch, die spielen ja wirklich gut gerade in der Defense oder nur in der Defense. Und am Ende wirft man es wieder weg. Und ich glaube, dass Minnesota, die waren jetzt nicht überzeugend, aber ich glaube, die sind kein so schlechtes Team dieses Jahr. Wäre eine Chance gewesen auf ein Statement-Win. Zumindest aus Sicht der Huskers, die mittlerweile, da ist jeder Win ein Statement-Win eigentlich. Wenn es denn mal einen gibt.
Ich möchte an dieser Stelle betonen, für die, die vielleicht Zweifel hätten, der Huskers-Fan in der Runde ist Jan.
Warum? Niemand würde dich je für einen Huskers-Fan halten.
Nee, das ist schon klar, aber wer jetzt reinschaltet und sich denkt, so, da kloppt einer da gut drauf, ja.
Ja, wenn mir vorher jemand gesagt hätte, man verliert mit 3, hätte ich das wahrscheinlich irgendwie hingenommen und gedacht, naja, aber immer wieder dasselbe, dieselbe Dramaturgie ist irgendwann natürlich einfach furchtbar ermüdend. Gerade wenn es auch durch mehrere Coaches hindurch geht, da fragt man sich natürlich, also die Regression zur Mitte und es gleicht sich alles wieder aus, passt da irgendwann einfach nicht mehr.
Na gut, wenn du irgendwann den Coaches getauscht hast, ich meine, die Spieler rotieren ja automatisch durch wegen College Football. Woran liegt's dann?
Keine Ahnung. Sag's mir.
Uff. Keine Ahnung. Also ich war jetzt schon mal in Lincoln, also viel mehr kann ich auch nicht mehr tun, ja. Also vielleicht muss ich da mal hin, wenn ein Footballspiel ist, aber das liegt zum Beispiel, also das liegt mir ein bisschen zu sehr im Nichts, aber ja.
Du meinst das sein, dass deine Empathie und dein Karma dann. Ja, vielleicht.
Naja, gut, die Falcons sind da jetzt auch nicht so wahnsinnig mit gesegnet, aber ja, Hermann Gerland hat immer gesagt, immer Glück ist Können. Was ist dann immer Unglück?
Ja, du wärst lieber, du würdest gerne ein National Championship Game verlieren können, weil stehst du drin im National Championship Game, ja?
Richtig. Und es gibt Teams, die haben das Team, was im... Naja, lassen wir es. Das reden wir gleich noch drüber.
Ja.
Leider. So, genug des Themas Nebraska. Darüber werden wir wahrscheinlich auch nächste Woche nochmal reden.
So, Nebraska 0-1. Ja. So, so be it. Gut, also das waren die die Highlights, wenn man so will, vom Freitag. Dann schauen wir so ein bisschen, was sonst noch so passiert ist. Also die, gab es denn überhaupt die ganz großen Upsets? So nicht wirklich, oder? Freitag?
Am Anfang nicht, später schon.
Später schon, ja. Wir haben ganz Prominenten, aber das ist ja der NC, das ist ja dann in der ACC, das ist ja wieder, das ist dann Christians Baustelle. Ansonsten dann den, gab es dann die Top-Teams gegen teilweise kleinere Mannschaften, da ist auch nichts Besonderes passiert. Also Georgia prügelt UT Martin 48-7 vom Platz. Michigan, East Carolina 30-3, da war East Carolina letztes, glaube ich, näher dran. Ohio State gegen Indiana 23-3, das war jetzt, glaube ich, der 29. Sieg in Serie von Ohio State gegen Indiana. Also, dass die überhaupt noch gegeneinander spielen, dass Indiana überhaupt noch antritt, ist schon ein Wunder.
Ja, aber das war natürlich so ein bisschen harzig von Ohio State und vom neuen Quarterback Kyle McCord. Der hat die Offense nicht konstant bewegen können. Die Defense war natürlich gut, war aber auch eine sehr harmlose Hoosiers Offense. Nur das hat, glaube ich, in Ohio State eher für Sorgenfalten gesorgt, dieses Spiel. Marvin Harrison hat 2 Bälle nur gefangen, war auch kurz angeschlagen, das so einen unglücklichen Aufprall. Das, glaube ich, hat da nicht unbedingt viel Hoffnung gemacht, dass die Offense so viel Probleme hatte gegen ein wahrscheinlich nicht so gutes Team.
Aber gut, das ist Woche 1, man kann nur besser werden.
Genau. Und Strouds erstes Spiel, gut, ganz so schlecht war es nicht, aber das war ja auch ein bisschen unrunder als seine späteren Leistungen.
Alabama gegen Middle Tennessee 56-7, USC gegen Nevada 66-14, Penn State gegen West Virginia 38-15, Washington gegen Boise State 56-19, ja, das ist so die Preisklasse, in der wir uns bewegen, Texas gegen Rice 37-10, Tennessee gegen Virginia 49-13, Notre Dame gegen Tennessee State 56-3, Oregon, wo jetzt mal, ich weiß nicht, was Oregon gegen Portland State hatte, aber 81-7 ist schon böse.
Das ist schon ein bisschen zu viel.
Nur normalerweise, du nimmst mir ja so spätestens bei 50-60 den Fuß vom Gas, Oregon sagt sich, nee, ist nicht, boom, hier.
Ja, wobei, es sind nur 2 Touchdowns im 4. Viertel gewesen. Da sind sie wahrscheinlich auch nur noch gelaufen, aber ich meine, was willst du machen, wenn selbst das klappt, irgendwie, wenn du dann die Third und Fourth Stringer drin hast und die laufen auch da irgendwie
50-7 zur Halbzeit.
Naja. Die haben irgendwie 350 Rushing Yards gehabt mit einem 10er Schnitt, was willst du da machen?
Kansas State gegen Southeast Missouri State. Southeast Missouri State hat den Südosten gefunden, aber nicht die Endzone, 45-0. Und dann kommen wir zum es ist Primetime. Es ist Deion Sanders. Es ist sein erstes Spiel bei Colorado gewesen. Ein Colorado, das nicht wiederzuerkennen ist. Ich glaube, 90 Neuzugänge, da 55 aus dem Transferportal oder so. Das Team einmal komplett auf links gestellt, zu TCU gefahren, immerhin Vizemeister amtierender und 45-42 auswärts gewonnen, Christian.
Ja, es ist wie mit der einen oder anderen Süßspeise. Bei Colorado sehr, sehr viele neue und unterschiedliche Sachen. Man weiß nicht genau, was man bekommt. Was wir bekommen haben, ist tatsächlich ein Two-Way-Player mit Travis Hunter. In der German Football League haben wir das ja gar nicht mehr so regelmäßig. Ich erinnere mich noch an den Ironman aus Marburg mit dem italienischen Namen und ich komme nicht auf den Namen. Du weißt genau, wen ich meine, Nicola.
31, ja, ich suche gerade. Mhm.
Lanieri. Phil Lanieri. Der war so ein richtig guter Footballspieler, also gerade auf europäischem Niveau. Sollte er das hören, Phil Lanieri. Immer noch große Wertschätzung für den jungen Herrn, tatsächlich. Das war tatsächlich vermutlich wirklich das Spiel das war das Spiel der Woche. Auch sportlich. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Jetzt ist das natürlich nicht mehr die TCU Defense. Wie aus dem letzten Jahr, so ehrlich muss man da halt auch sein. Nichtsdestoweniger war das schon ein Statement, weil viele gesagt haben, naja gut, es ist Colorado, die werden trotzdem nicht mehr als 2 Spiele gewinnen. Und am Ende des Tages war das schon gegen ein TCU-Team, was offensiv extrem viel Spaß gemacht hat, eine krasse Leistung. Ich bin super gespannt, wie Deion Sanders da weiter verfahren wird, da weiter wahrgenommen wird. sein Selbstbewusstsein ist unbestritten. Man muss jetzt auch sagen, das war ja war jetzt auch einfach eine krasse und eine starke Leistung von Colorado, gerade offensiv. Also ja, es ist es war, das Ding ist halt, ich weiß noch nicht, was das wert ist. Also so, was ist dieser Sieg im großen Kontext tatsächlich dann wert? Aber aus einer Truppe, die komplett zusammengewürfelt ist, nochmal aus moralisch-ethischen Gründen finde ich das schwierig, wobei man natürlich sagen muss, diese Spieler, die sie gecuttet haben, das waren ja, weiß nicht, 45 oder so, die es dann am Ende waren, sie haben, mussten ja zumindest das Scholarship quasi anerkennen. Das heißt, zumindest dieser Teil dieser Geschichte bleibt. Aber es ist natürlich eine komplett bizarre Story und vermutlich die Storyline schlechthin. Ja, und das Ding ist, es war jetzt, sollte man vielleicht nochmal betonen, in all den während der Non-Conference-Game. Aber auch die beiden werden sich ja dann in Zukunft innerhalb
der Big 12 sehen. Noch. Ja. Ja.
Das wäre mein Take zu dem Spiel.
Ja, wer mal Lust hat, um sich das Ganze zu vergegenwärtigen, ich hätte es bei mir auch im Blog gepostet, geht mal auf Ourlets und guckt sich die Depth Chart von Colorado an. Bei Ourlets sind alle Neuzugänge, egal ob es Freshmen oder Transfers sind in einem dicken Orange gehalten. Und diese ganze Depth Chart ist halt einfach einmal komplett in dick Orange. Von den 44 Spielern, die quasi im Two-Deep sind, also 11 Offense-Spieler plus 11 Backups, 11 Defense-Starter plus 11 Backups, sind es genau 6 Spieler, nicht Neuzugänge von 44. Das ist schon relativ beachtlich. Sowas gab es, glaube ich, also nicht nur glaube ich, sondern sowas gab es einfach noch nie im College-Football. Ist natürlich auch erst möglich seit den aufgeweichten Transferregeln, aber das ist natürlich vollkommen abstrus. Und
also sowas wie Marshall oder so jetzt mal abgesehen, ne? Aber das hat ja andere Gründe.
Ja, gut. Das ist ja ist jetzt kein guter Vergleich. Das, was Colorado gemacht hat oder was Deion Sanders da gemacht hat, ich bin auch kein großer Freund davon, weil man einfach diese Scholarships damit, die sollte man schon ein bisschen mehr ehren. Und ja, man kann natürlich sagen, die bleiben bestehen, aber der Spieler ist kein Teil des Programms mehr. Und das ist natürlich auch schwierig. Die Spieler wollen natürlich alle spielen. Das heißt, die mussten sich dann nach Alternativen umschauen. Aber das ist wohl auch der neue Style, das sozusagen die Neoliberalisierung des College Footballs. Und ja, man muss sagen, das war natürlich super beeindruckend. Das war in vielerlei Hinsicht super beeindruckend. Das war nur mal kurz herausgestellt, zum einen Sean Lewis, der OC, vorher Head Coach von Kent State, wo man sich fragt, okay, von Kent State, Head Coach in der Mac, okay, ist jetzt natürlich nicht das Größte der Welt, aber der hat da eine sehr spannende, super High-Speed-Offense kreiert. Warum geht er zu einem kleinen, schlechten Team wie Colorado? Klar, ist Power 5, aber er ist dann nur noch OC und nicht mehr Head Coach. Und das sah sehr schön aus, was er da gemacht hat, gerade am Anfang, wie sie diese Offense kreiert haben, die Pass-Plays, die Play-Designs, wie die Routen miteinander interagiert haben, dass man eben für Shedeur Sanders, für den Quarterback, und eben Sohnemann von Deion, immer wieder auch schnelle Outlet-Optionen irgendwie bereitgestellt hat, dass er eben immer einen Notfallpass, einen kurzen hatte. TCU's Defense hat überhaupt keinen Zugriff bekommen. Die standen in ihrer Off-Aufstellung und haben sich gewundert, was da underneath alles so passiert und haben sich vor allem auch gewundert, oh, die haben ganz schön krasse Playmaker, die haben halt richtig viel Speed. Die haben halt einen Travis Hunter, der ein Two-Way-Player ist, der über 150 Snaps in Offense, Defense und Special Teams gespielt hat. Das ist absolut undenkbar eigentlich, dass das jemand tut auf dem Niveau und vor allem mit den Leistungen, sowohl in Offense als auch Defense. Also das waren ja, der hat ja unglaubliche Plays gemacht. Sowohl die Contested Catches, das, was er nach dem Catch gemacht hat, aber insbesondere natürlich in der Defense diese eine Interception, diese Swing Route auf den Back, die gar nicht schlecht geworfen war. Das ist im Normalfall immer ein Touchdown. Wenn der nicht damit Monster Burst durchschießt und den Ball auch noch völlig ausgestreckt da irgendwie abfängt an der Goal-Line. Shedeur Sanders, wirklich ein super, super Spiel als Quarterback gemacht. Fast immer in der Pocket geblieben, mit Mobilität sich Zeit erkauft und dann sehr, sehr, sehr genau gewesen. Am Anfang mit kurzen Pässen, nachher hat er auch ein paar tiefer einstreuen können. Die waren auch super. Die Deep Ball Accuracy war stark. Der hat einen Schulrekord im ersten Spiel aufgestellt. 510 Pass Yards. 4 Receiver bei 100 Yards. Come on. Also das war wirklich beeindruckend. Also ne, wir können über Travis Hunter reden, der eben auch der Nummer 1 Recruit war, der da ja damals ja sensationell zu Jackson State gegangen ist. Aber Dylan Edwards, der Running Back, ein True Freshman, winzig klein, aber mit absolutem Weltklasse-Speed ausgestattet. Und zwei Receiver von South Florida, Xavier Weaver und Jimmy Horn, keine großen Namen. South Florida ist letztes Jahr nicht sehr gut gewesen, um es nett zu formulieren. Krass, wie das funktioniert hat zusammen. Ne? Ich meine, die Defense war jetzt sicherlich der deutlich schlechtere Teil. Klar, sonst wäre es nicht zu so einem Shootout gekommen. Aber allein, was diese Offense geleistet hat, dicken Respekt. Und in der Defense haben sie halt die entscheidenden Plays dann doch gemacht. Insbesondere natürlich mit Travis Hunter. Ich bin mal gespannt, wirklich. Also in Colorado, in der Höhenluft, wird es noch schwieriger. Da haben viele Teams ja sowieso schon Konditionsprobleme. Wenn er da 150 Snaps durchspielt oder auch nur 120 oder so oder was auch immer. Also über 100 Snaps in der Höhenluft wäre schon sehr beachtlich. Aber ja.
Mehr dazu, wenn er nächste Woche 150 Snaps gegen Nebraska gespielt hat.
Ja, also das ist natürlich, wie gesagt, die Message-Boards bei den Huskers liefen absolut heiß, weil man natürlich diesen direkten Vergleich hat. Zwei neue Headcoaches, die sehr, sehr unterschiedlich rangehen. Matt Rhule, der einen Roster übernimmt, sagt, alles sind meine Spieler. Sanders, der sagt, ich bringe meine Spieler mit, ihr könnt euch umgucken und woanders hingehen. Mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen, das muss man natürlich auch deutlich sagen. Wie sehr das nachhaltig ist, wird sich zeigen, aber natürlich ist der Hype jetzt um Colorado riesig und auch zu Recht, das ist absolut zu Recht, das war ein hervorragendes Spiel. Wie gesagt, insbesondere natürlich von Shedeur Sanders und von Travis Hunter, aber das waren nicht die einzigen. Das war gerade in der Offense, die haben halt eine Offense voller Playmaker. Und die haben sie sich schnell zusammengewürfelt, das ist auch scheme-bedingt sicherlich. Aber das ist eine Offense, da werden sich einige Teams schwer tun. Klar, TCU, du hast es angesprochen, Christian, hat einige Defense-Playmaker verloren, aber die hatten immer noch genug Starter da und immer noch gute Spieler. Und die haben keinen Stich gesehen. Und das ist
also ist schon spricht ein bisschen das jetzt bedenklich. Fürs Coaching oder für die Spieler? Oder?
Ich habe keine Ahnung. Das können wir nach ein paar Spielen sicherlich besser einschätzen. Aber Josh Newton ist ein sehr guter Cornerback, den sie letztes Mal hatten. Der ist von Travis Hunter, aber auch von den anderen doch das ein oder andere Mal zu viel nass gemacht worden. I don't know. Wie gesagt, erster Spieltag, Overreaction, sollten wir ein bisschen vorsichtig sein, aber das war eben alles andere als glücklich oder eine Fügung, die irgendwie gepasst hat, sondern da war halt viel, viel Qualität dabei.
Okay, also das Spiel der Woche und es findet dann alles zusammen. Nebraska gegen Colorado nächste Woche, also in Colorado, und das ist das Fox-Spiel um 18 Uhr und ich ahne schon, wer es kommentieren wird.
Das war übrigens natürlich der Höhepunkt, dass dieses Spiel natürlich auch noch derjenige kommentiert, der bei Shootouts der bestmögliche Kommentator ist. Siehst du das anders, Nicola?
Meine einzige Hoffnung ist Freitagabend 20:45 Nicola Marta macht ganz entspannt den Fernseher an, um Frankreich gegen Neuseeland zu schauen.
Ah, ja, stimmt.
Und dann hat auf einmal Gus Johnson hat Deutsch gelernt und Gus Johnson macht Frankreich gegen Neuseeland und ich höre einen tiefen Schrei aus dem Münchner Umland und sage mir, was kann das wohl sein? Und dann mache ich den Fernseher an und dann weiß ich, es war mein guter Freund, Nicola Marta.
Übrigens ganz kurz ein letzter Satz noch, vielleicht um das Ganze rund zu machen, was ich nicht verstanden habe, ich weiß nicht, wie es euch ging. TCU hat ja einen neuen OC, Garrett Riley ist ja zu Clemson, das hat auch zumindest in der ersten Woche nur so mäßig gut geklappt, kommen wir gleich noch zu. Kendall Briles, aus der beliebten, hier sehr beliebten Briles-Familie.
Okay.
Warum ist der nicht mehr gelaufen? Jetzt mal im Ernst, TCU hatte in der Front gegenüber dieser Colorado Defense, gegenüber der Colorado Front 6 oder 7, waren die überlegen. Das sieht man auch daran, wenn man sich anguckt, was Imani Bailey da veranstaltet hat und auch was sonst so im Lauf ging. Warum haben sie das nicht konsequent? Dann hätte man das Spiel ein bisschen beruhigt. Dann hätte man hätte jetzt nicht unbedingt hier dieser Shootout gegen ein Team, was so viel Explosivität offensichtlich mitbringt, mit der man nicht klarkam, von der man vielleicht auch überrascht war, wo war der denn nötig? Warum machen sie das Spiel nicht mal kurz, einfach strategisch langsamer, auch wenn es vielleicht nicht so ihr Ding ist, aber habe ich nicht verstanden.
Ja, du hast schon recht, man muss immer hoffen, dass in der Nachbetrachtung des Spiels in der Selbstreflexion vielleicht solche Fragen gestellt werden, damit das beim nächsten Mal besser funktioniert. Natürlich, also ich bin echt beim Punkt nach 25 Jahren Football, ich weiß es nicht besser als die Coaches. Aber ich möchte Fehler benennen können, ohne dass man mir aufs Dach steigt. Ja, du hast aber nie gecoacht. Ja, das war aber trotzdem falsch. Ja?
Ja.
So. Ich sag ja auch nicht, dass es auf jeden Fall zum Sieg geführt hat. Ich sag nur, ich habe nicht ganz verstanden, warum man nicht das Spiel fand, mal kurz, weil das Spiel war ja absolut chaotisch. Das war ja wirklich, da kam ja Big Play auf Big Play und man wusste nicht, wann es das nächste Mal klingelt und wo es klingelt und wie es klingelt. Und warum man nicht sagt, okay, wir haben nicht damit gerechnet, da bin ich relativ sicher, dass TCU nicht damit gerechnet hat, was Colorado da offensiv aufbietet und vor allem, wie gut das ineinander greift. Warum verlangsame ich das Spiel nicht mal kurz und tue das, was offensichtlich sehr gut funktioniert hat, mit meiner Meinung nach auch sehr talentierten Back, Bailey, der war letztes Jahr Third Stringer. Ich habe ihn bei Louisiana vorher gesehen, da fand ich den sehr stark als jungen Spieler. Warum nehme ich das nicht, meinetwegen auch mit Trey Sanders, dem Alabama-Transfer, warum versuche ich nicht einfach eine Runde mal kurz das Spiel zu verlangsamen, Power-Running, meinetwegen arbeite ich mich übers Feld, wenn es keine Big Plays gibt, aber ich lasse mal kurz, beruhige alles mal. Das war, wie gesagt, es kann ja sein, dass es genauso ausgegangen wäre. Ich hätte es zumindest mal ausprobiert.
Das und Timeout-Management. Also das wäre jetzt in dem Spiel vielleicht kein Thema, aber das sind so Sachen, wo man regelmäßig eskalieren kann.
Naja, wenn man merkt, dass man irgendwo überlegen ist, auch wenn das vielleicht ein Bereich ist, in dem man das gar nicht dachte, oder genauso, wenn man merkt, wo man irgendwo unterlegen ist und das nicht erwartet hat, muss man ja sozusagen entsprechend, finde ich, adjusten. Jetzt gar nicht mal so scheme-mäßig, sondern wirklich nur von der Herangehensweise, von der allgemeinen Herangehensweise. Aber gut, wahrscheinlich.
Weißt du, wie oft ich den Film gesehen habe? Lauf für 10, Lauf für 13, Lauf für 11, Passpick.
Ja gut, wir haben ja auch letztes Jahr ein bisschen über diese Purdue-Offense am Anfang der Saison, falls du dich erinnerst, Nicola, wo man dachte, naja, eigentlich läuft der Lauf ganz gut, was ungewöhnlich ist für Purdue, aber wir führen kurz vor Schluss, lass mal auf jeden Fall jetzt das Spiel nach Hause passen.
Ich erinnere mich, es war zum Glück eine Bank, es war kein Sitz, sonst hätte ich ihn vielleicht rausgerissen, als Nicht-Purdue-Fan, ja, aber... Ja, so ist es halt. Der Sohn von Sanders, müssen wir ihn im Auge behalten, oder?
Ja.
Ja.
War eine super, super Vorstellung. Super reif auch, super poised in der Pocket. Nicht einfach jemand, der schnell die Beine in die Hand nimmt, sondern der hat nach Lösungen im Passspiel gesucht und sie fast immer gefunden. Das war eine sehr, sehr reife Vorstellung.
80% Completion bei 47 Pässen?
Ja, und auch was für Dinger da dabei waren.
510 Yards, 4 Touchdowns gegen TCU, nicht gegen Southeastern, Montana, A&M, sondern TCU.
Oder Portland State, aber war beeindruckend, gibt's nichts. Vielleicht gibt's ja in der dieser Woche eine Defense, die ihn etwas mehr an die Leine nimmt.
Wieso ist das Spiel in Hannover?
Oh, alter Schwede. Junge, der kam aus dem Nix.
Ich könnte noch
kurz also
werfen, aber nein.
Ich sag mal so, Martin Kind hätte zu dieser Leistung vielleicht auch etwas zu sagen. Vielleicht.
Ja, aber Nebraska, also sagen wir es mal so, ich glaube, Hannover ist mehr Nebraska als Colorado.
Ich weiß nicht. So ein Personalwechsel ist, finde ich, ist, naja. Soll jeder selber entscheiden, werte Freunde, Freundinnen und Freunde.
So, Wisconsin schlägt Buffalo 38-17. Gibt es da irgendwas zu sagen? Außer, dass es wohl ein schweres Wochenende für Jan Wegwert war?
Ich war zufrieden. Buffalo hat in der ersten Halbzeit, ich würde sogar sagen, besser gespielt als Wisconsin. Haben ein bisschen Pech gehabt, dass jede knappe Ref-Entscheidung gegen sie ausgefallen ist. Wohlgemerkt, hat nichts mit dem Endergebnis zu tun. Natürlich hat Wisconsin verdient gewonnen. Natürlich ist Wisconsin das wesentlich bessere Team. Trotzdem war es ein bisschen unglücklich. Ich war sehr zufrieden mit der Leistung der Bulls. Kann ich nicht anders sagen.
Wie war die Philongo-Offense? Das ist das Einzige, was mich interessiert.
Das Witzige ist, die Philongo-Offense war erstaunlich mixed. Also ist jetzt nicht in so einen All-Out-Passing-Modus gegangen, aber hat es irgendwann nicht verstanden, dass die beiden Backs, Braylon Allen und Chess Melusi, einfach gegen eine wirklich auch für Mac-Verhältnisse an, das heißt Front, leichtes Spiel haben. Als das verstanden hat, das war aber dann erst in der zweiten Halbzeit so, da wurde es dann deutlicher. Vielleicht hätte er vorher schon checken müssen, ach komm, das mit dem Passen, das können wir irgendwie verschieben auf ein Spiel, wo das Sinn macht. Hier hat es nicht so viel Sinn gemacht.
Es gibt bei Wisconsin Spiele, wo Passen Sinn macht?
Ja, die haben ja jetzt diese neue Offense und wollen ja und haben ja auch mit Tanner Mordecai von SMU jetzt einen veritablen Air Raid Passer als Quarterback. Die wollen ja alles umstellen. Nur manchmal muss man vielleicht auch gucken, hey, gib den Ball den beiden Backs und die O-Line davor, die dominiert. Das ist eine super Run-Block-O-Line. Das reicht dann auch. Was ich witzig fand, ist genauso in der Defense. Luke Fickell ist ja nun ein Vertreter von viel Press und Man-Coverage. Und gut, das Press hat er nicht so viel gemacht, aber das Man schon. Wisconsin in den letzten Jahren war ja immer nur Off-Zone. Ne? Der Gegner muss sich übers Feld arbeiten. Wir sind super diszipliniert. Wir machen es jedem schwer, gehen aber nicht so viel Risiko. Er hat gesagt, nee, mein neues System funktioniert ganz gut. Es hat dafür, dass es Buffalo war, noch nicht so gut funktioniert, weil er einfach das Spielermaterial nicht hatte. Und im Gegensatz zu Colorado ist bei Wisconsin fast niemand aus der Defense abgehauen, weil sie einfach Bock auf den neuen Coach hatten. Das ist schön, aber es ist vielleicht nicht das geeignete Material für sein System. Material ist ein blödes Wort, ich weiß, aber nicht die geeigneten Spieler.
Ist aber doof, wenn die Leute Bock auf den Coach haben und der Coach sehr schnell nicht mehr Bock auf dich.
Ja, die Frage ist, vielleicht schauen sie sich ja, adjusten sie ein bisschen, dass sie merken, okay, das, was sie da an Offman gespielt haben, das hat die Spieler ein bisschen sehr irritiert, weil bei Buffalo hat, wie gesagt, wir reden von einem Mac-Team, aber wenn der Quarterback und der Quarterback von Buffalo ist jetzt nicht so gut, der hat in der ersten Halbzeit, ich glaube, die ersten 12 oder 13 Pässe hat er komplettiert. Das sollte einem dann zu denken geben. Aber gut, es ist das erste Spiel, man spielt sich ein und wahrscheinlich wird das irgendwann bei Wisconsin auch richtig gut funktionieren mit der neuen Defense und wahrscheinlich auch mit der neuen Offense. Trotz für Longo, ganz kurze Side-Note für Christian. Der Kommentator hat für Longo quasi zugeschrieben, guck mal, er entwickelt ja so toll Quarterbacks wie Sam Howell oder Drake May. Da habe ich gedacht, dass man das jetzt unbedingt Phil Longo zuschreiben muss, dass er mit Sam Howell und Drake May gearbeitet hat. I don't know, aber so war es.
Ich habe das tatsächlich, weil ich mir nur kurz Highlights, aber dieser Satz, ich habe genau zu dem Moment eingeschaltet oder war drin. Und ich dachte mir, nee, du hast dich verhört. Du hast dich verhört.
Er war der OC, das ist richtig. Aber ob man jetzt sagen kann, sie hat da zwei absolute NFL-Talente entwickelt.
Ich drücke mich mal so aus. Ja? Wir sind letztes Jahr mit meiner U19 zur Hallenfußball, zur deutschen Meisterschaft gefahren. Ich hatte sehr gute Spieler. Ich würde sagen, ich habe als Coach in dem Sinne einen guten Job gemacht, denen nicht im Weg zu stehen und die richtigen Motivationsreden zu finden. Habe ich denen irgendwas sportlich beigebracht? Nein. Vielleicht ein bisschen taktisches Verständnis, wenn überhaupt. Habe ich denen sonst was? Nein. Ja?
Wie viele Teams waren beim Futsal bei der deutschen Meisterschaft
insgesamt? Sechs.
Sechs, das heißt, dann kannst du mit Fug und Recht sagen, ihr seid ja nicht mal letzter geworden, du bist einer der fünf besten Futsaltrainer Deutschlands. So.
Genau, so das ist die Argumentationslinie.
Etwas, woran wir nie gezweifelt haben, Christian.
Genau. Und ich habe Quarterbacks entwickelt. Naja, egal.
Es war ein bisschen absurd. Also das hätte man vielleicht etwas kleiner kochen können.
Aber ich habe halt den Eindruck, dass das halt so ein Standardsatz, so, ey, du hast gesehen, da hat ein prominenter Quarterback bei dem gespielt, dann ist es halt einfach eine Line, wo ich mir halt denke, Vorbereitung. Egal. Ja, das ist halt, weißt du, das ist so der Kommentar, das ist so wie die Lehrämtler, so die Art von Kommentator ist wie der typische Lehrämtler im geisteswissenschaftlichen Seminar. Du merkst, die kritische Ebene fehlt einfach immer. Das ist so. Ja, wenn Lehrämtler einen Vortrag in der Soziologie oder so halten und Jan weiß das mit Sicherheit noch besser als ich, dann fehlt sehr, sehr oft die kritische Ebene. Und genauso ist das mit dieser Art von Kommentatoren. Ja. Jetzt wisst ihr Bescheid.
Ja, sind wir mit dem Degress durch, ja?
Ja, vielleicht kann Nikolai etwas Näheres zum nächsten Spiel sagen.
Ich habe übrigens sehr viel Respekt vor Lehrämtlern. Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Und ihr habt trotzdem recht.
Entschuldigung. Lehrer haben immer noch morgens recht und mittags frei, finde ich. Beschreibt das Berufsverständnis immer noch am besten.
Und wir haben
Was glaubst du, wer nachmittags unseren Podcast hört, Jan?
Oh, Vorsicht. Es gibt keine Berufsgruppe, die so empfindlich
ist. Ja, ich weiß.
Wir geben uns hier in Teufelsküche.
Und das kann keiner wollen.
Das kann keiner wollen.
Wobei jemand das... Ja, genau.
Zu den Devils kommen wir später. Also, wir hatten Wisconsin, dann Oklahoma, Arkansas State. Auch da scheint nicht viel Liebe vorhanden zu sein. Ein knappes 73-0.
Gegen ein FBS-Team ist ja eher, passiert eher selten, sagen wir mal so.
Ja, dann North Carolina gegen South Carolina. Ja.
Ich will es nicht lange machen. Es gab nur eine Szene, die ich sehr bemerkenswert fand, wo tatsächlich dann, ich glaube, es war ein Running Back, dann tatsächlich den Head Coach am Ende in den Arm genommen hat, der vollkommen zerstört gewesen ist. Obgleich dieses Ergebnis von Arkansas State. Und weißt du, wie eine Mutter, die ihren Jungen in den Schoß nimmt und sagt, es wird alles wieder gut. Ja. Ob das bei Arkansas State der Fall sein wird, wir wissen es nicht. Vielleicht. Ja, Entschuldigung, das war nur meine Story.
Okay, dann schauen wir weiter im Duell North Carolina gegen South Carolina an einem Wochenende, das nicht das Wochenende von South Carolina war. Insgesamt gewinnt North Carolina 31-17. Ja, ansonsten Ole Miss schlägt Mercer 73-7.
Ganz kurz vielleicht, Nicola, weil das Spiel, ich will jetzt nicht lang drüber reden, aber das kann man sich schon mal angucken, denn das war ein ziemlich hochklassiges Duell. Drake May, Quarterback von UNC, gilt ja auch neben Caleb Williams als einer der Top 2 Draftpicks. Eine super Leistung, auch ohne seine, der hat ja Josh Downs und Antoine Green, seine beiden Top-Receiver verloren. Also so ein bisschen eine ähnliche Situation wie bei Sam Howell, bei seinem Vorgänger, der hat ja auch seine gesamten Skillplay im letzten Jahr verloren. Hat die Tight Ends gut eingebunden, das tiefe Passing war eindrucksvoll. Und auf der anderen Seite Spencer Rattler, das sollte nicht runtergehen, war auch richtig gut unterwegs, hat ohne seinen Top-Receiver, Juice Wells, gespielt, war also beeindruckende Pässe, teils unter Druck, aber, das muss man sich vielleicht mal reinziehen, UNC, über deren Defense haben wir ja zu Recht auch die letzten Jahre uns etwas mokiert, um es vorsichtig auszudrücken, 16 Tackles for Loss und 9 Sacks. Da ist natürlich die Frage, was ist das für eine O-Line, die South Carolina da aufbietet? Weil also Rattler war in der zweiten Halbzeit einfach unter Dauerfeuer, hat es, finde ich, ganz gut gelöst, also hat ein gutes, sehr gutes Spiel gemacht sogar. Aber ne, ich habe mit dem Shootout gerechnet wegen diesen zwei miesen Defenses und dann kommt UNC da plötzlich mit so einer, wir blitzen euch irgendwie oder wir ballern euch irgendwie Feuer am Arsch. Ja, mal gucken, was da so passiert, ob das wirklich daran lag oder ob die O-Line von South Carolina irgendwie auch Christian und ich hätten spielen können.
Könnt ihr sowieso.
Ey, ich habe jetzt erste Erfahrung als Center gesammelt, wenn auch nur im Flag.
Kannst du dich aber bei Minnesota bewerben, bei PJ.
Sorry. Ja, wobei ich meine Rowing Skills sind noch nicht so überragend gut. Da muss ich vielleicht noch dran arbeiten.
Ja.
You need to row the boat. Need to row the boat. It's just a fact.
Ja, dann musst du halt so ein kleines Ruderboot nehmen und dann
Einmal rüber über den Teich.
Ja, deswegen, ich wäre auch dafür, dass da irgendwie in der die Stadionmusik von Minnesota, ja, ich habe ein knallrotes Gummiboot. Ist jetzt nicht knallrot, aber es ist maroonrot. Entschuldigung, der Tag wird lang.
Für Jan. Weiter.
So, Ole Miss schlägt Mercer 73-7, Texas A&M schlägt New Mexico 52-10, das sind mindestens 53 Punkte zu viel für Texas A&M, aber das lässt sich leider nicht ändern. Tulane gegen South Alabama 37-17 und Iowa in einer Offense-Demonstration der allerersten Güte macht 24 Punkte gegen Utah State und gewinnt 24-14. Hoffen wir mal, dass sie nicht ihre kompletten Offense-Punkte fürs Jahr in diesem einem Spiel verballert haben.
Nicht weitermachen.
Die beste Statistik daran ist, es war der erste Opening Drive Touchdown-Pass, also im ersten Spiel, seit 1991 für Iowa. Ich meine, und man sollte ja nicht vergessen, das erste Spiel ist oftmals
gegen einen kleineren
Gegner. Und ganz kurz, und dass gleich die ersten beiden Drives in Touchdown mündeten, sollte man bei den Hawkeyes auch eher selten erlebt haben. Dass danach das Ganze schon wieder so ein bisschen versiegte, auch mit Cade McNamara sollte vielleicht, man sollte nochmal hingucken. Danach war es doch auch viel wieder der alte Grind.
Und man darf nicht vergessen, es ist ein Punkt unter dem benötigten Schnitt für unseren werten OC. 25 Punkte sind angestrebt. Der hat ja einen Paycut hingenommen. zum Ende der letzten Saison. Und hat aber tatsächlich auch als Incentive unter anderem drin stehen, dass er eine gewisse Anzahl an Punkte scoren muss. Schauen wir mal, wie es wird.
Meinst du, er kann die Buchhaltung vorbei nach dem ersten Quarter, also von wegen hier 14 Punkte nach dem Quarter, das können wir uns nicht leisten?
Ich muss genau reingucken. Ich behaupte, ich meine, er hat 25 Punkte pro Spiel im Vertrag drinstehen. Ich kann mich täuschen, aber ich bin mir absolut sicher, dass ich die Story gelesen habe.
25 Punkte gesamt oder 25 Punkte, die die Offense erzielt haben muss?
Pro Spiel. Das weiß ich nicht.
Weil bei Iowa kann das ja durchaus ein Unterschied sein.
Das ist die entscheidende Frage, weil ich meine, es gibt keine Defense, die in den letzten Jahren so viel gescored hat.
Ja, würde mich weil sie musste. Wenn
ich das, ja, weil sie musste, weil sie halt so gut war. Ich weiß nicht, ob Brian Ferentz da jetzt das für sich dann in Anschlag nehmen kann. Er muss wahrscheinlich hoffen, dass die Defense irgendwelche Turnovers macht und ihm den Ball in der Red Zone übergibt. Das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit für ihn, an diese 25-Punkte-Grenze zu kommen.
Es ist bizarr, ne? Es hat so, also das hat man extrem selten gelesen. Es gab, ich glaube, was haben wir jetzt, September, Anfang August, Ende Juli gab es eine längere Story im Athletic über ihn, wo ich ihn gar nicht so unsympathisch fand, ehrlich gesagt. Das ist ja oft so, dass er nichts mit Sympathie und Antipathie zu tun hat, wenn der Offense funktioniert oder auch nicht. Manchmal schon, aber fand ich nicht unspannend. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass dann der eine oder andere ihm vorwirft, wenn du jetzt Ronny Müller heißen würdest, dass dann vielleicht der Job des OCs nicht mehr ganz so sicher gewesen wäre.
Mit großer Sicherheit.
Ja.
So. Die Top 25 sind durch.
Die Top 25 sind durch, ja. Ansonsten, wie gesagt, es gab keine großen Upsets, deshalb gehen wir zum nächsten Tag.
Wollen wir nicht zumindest die drei kurz erwähnen, die man, oder die vier kurz erwähnen, die man erwähnen könnte, ohne sie jetzt groß zu besprechen, keine Sorge. Aber ich finde, dass Northern Illinois at Boston College gewinnt, sollte man erwähnen. Dass Purdue zu Hause im
gegen
ersten
Fresno State Wild verliert,
Waters gegen Fresno State verliert. Und lustigerweise, ne, das ist ja der DC von Illinois und der hat einfach seine Defense mitgenommen. Ich habe noch keine Defense gesehen im College in den letzten Jahren, die so viel Man-Coverage gespielt hat. Hat er da einfach auch gemacht. Ja, sagen wir mal so. Mikey Keene, der neue Quarterback von Fresno State, der Nachfolger von Jake Haner, hat sich gefreut. Und sein kleiner Receiver Eric Brooks hat sich auch gefreut, dass da offensichtlich das noch nicht so ganz funktioniert hat. Dann unbedingt, sollte vielleicht unbedingt erwähnt werden, dass Baylor zu Hause sich gegen Texas State so ein richtiges Ei legt. Texas State ist eines der unerfolgreichsten FBS-Programme. Also seitdem sie in der FBS sind, haben sie noch nicht ein einziges Mal ein Bowl-Game erreicht. Schlagen aber Baylor 42-31. Und was gab es noch? Ach ja, Wyoming. Wyoming, Texas Tech galt ja für einiges ein bisschen als sexy Underdog irgendwie. Das hat Wyoming anders gesehen. Die haben sie in der Overtime 35-33 geschlagen in Laramie, also zu Hause in Wyoming. Das, glaube ich, auch nicht so ein gutes Pflaster ist für leicht überdurchschnittliche Teams, da aufzutreten. Gab übrigens einen sehr, sehr coolen, ich glaube, es war der Touchdown dann zum Ausgleich in der Overtime, wo dann nachher die Two-Point-Conversion passte. Und wo der Quarterback unter höllischem Druck bei einem Blitz, der ihn direkt zentral erwischt hat, irgendwie mit Linebacker-Blitz oder so, den Tight End gefunden hat, war wirklich ein bisschen spektakulär, wie er den Ball dann losgeworden ist. Anyway, das waren, glaube ich, so die Überraschungen des Samstags.
Und Big 12-Neuling BYU quält sich zu einem 14-0 gegen Sam Houston.
Ja, da habe ich nichts von gesehen, aber das klingt auf jeden Fall nach einem Spiel, was ich mir nicht angucken will.
Du hast ja Highlights von UMass gegen New Mexico State angeschaut.
Das lag aber daran, dass da ja noch nicht so viel da war. Das, wenn es nur 5 Spiele gibt oder so, dann kann man auch mal reinschauen. Aber wenn es 50 Spiele gibt, dann gucke ich mir sowas nicht an.
Gut, wir haben gesagt, Rematches, Florida State gegen LSU gab es letztes Jahr im Superdome in New Orleans. Diesmal hat man sich in Orlando getroffen und diesmal war es im Gegensatz zum letzten Jahr zum Ende hin dann auch eine klare Angelegenheit, auch wenn es eigentlich Mitte Dritte 17-17 stand, am Ende 45-24 für Florida State. Jan.
Erste Halbzeit war ja noch ein bisschen ausgeglichener, beziehungsweise ich muss eigentlich sagen, dass ich LSU sogar ein Stück besser fand. Die haben ein paar Dinger liegen lassen. Und dann das, was Florida State, als sie dann aufgewacht sind, in der zweiten Halbzeit gemacht hat, war halt wirklich beeindruckend. Ich fand insgesamt die Idee von Florida State mutig und hätte ich nie mit gerechnet. Die haben halt konsequent Man gegen LSUs Receiver gespielt, obwohl LSU mit Malik Nabers ja auch einen Receiver hat, der als möglicher Top-Prospect für die Draft gilt, für die kommende Draft. Meistens eben Man, dann ein tiefer Safety quasi als Spy, der nach vorne gekommen ist gegen Jaden Daniels und noch ein paar Run-Blitzes und haben sich so gesagt, na, schlagt uns direkt Mann gegen Mann. Und das hat bei LSU irgendwann nicht mehr geklappt. In der ersten Halbzeit hat FSU noch ein paar Probleme gehabt mit der LSU D-Line, insbesondere mit Mika Wingo, dem Defensive Tackle, der wirklich bei jedem Play im Backfield war. Und irgendwann haben sie es halt hinbekommen. Jordan Travis, der Quarterback der Noles, ist ein bisschen ruhiger geworden. Der hat in der ersten Halbzeit doch ungewöhnlich zittrige Pässe angebracht und auch ein paar wirklich blöde Entscheidungen getroffen. Einmal hat er Glück gehabt, dass ihm der Ball nicht intercepted wird. In der zweiten Halbzeit haben sie sich dann ein bisschen mehr auf ihre Stärken besonnen, haben ihr Laufspiel ein bisschen in Gang gekriegt und haben halt einfach krasse Receiver. Johnny Wilson ist 6'7 groß, also mit, glaube ich, 240 Pounds, also Tight-End-Größe oder noch mehr als das, sich super bewegen kann. Und Keon Coleman, der Michigan State-Transfer hat, ja, so vielleicht das Contested Catch Monster ist lange hier schon, wie wir diesen Podcast machen. Krass starke Hände, einfach im Sinne von Strong Hands. Dem kannst du den Ball irgendwie zuwerfen in Traffic, der wird ihn auf jeden Fall runterbringen. Ja, wie gesagt, ich fand es beeindruckend, was FSU gemacht hat, sind dem Hype durchaus gerecht geworden. Bei LSU zweiter Halbzeit war natürlich nichts, das hat Brian Kelly danach auch gesagt. Habe ich nicht ganz verstanden. Sie haben ja mit Harold Perkins so einen der absoluten Difference-Maker, der letztes Jahr ja so ein bisschen so eine, ich sage jetzt mal ganz platt, Micah Parsons-Rolle, also Outside-Linebacker mit Blitzer gespielt hat. Den haben sie jetzt auf Middle-Linebacker gesetzt. Das fand ich, was eigentlich seine Position ist, aber da war der total verschenkt, weil er dann einfach die ganze Zeit off gespielt hat und nicht eben für Havoc im Backfield gesorgt hat. I don't know. Wie gesagt, witziges Spiel in der ersten Halbzeit, wildes Spiel, viele Fehler auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit hat Florida State dann ernst gemacht und da gab es dann wirklich gar nichts mehr zu lachen für LSU. Hätten wahrscheinlich auch in der Form, ich habe Florida State auch vorn gesehen, aber in der Form, wie es in der zweiten Halbzeit abgelaufen ist, haben, glaube ich, die wenigsten damit gerechnet. Das war schon eine beeindruckende Show.
Am anderen Ende der beeindruckenden Show, Christian, an dem Tag auch das Duell zwischen Rutgers und Northwestern.
Das hat Jan ja ausführlicher gesehen. Ich habe nur die Scores gesehen und mir gedacht, nee, das brauchst du da nicht. Also, bisschen was mitbekommen, aber ja, Northwestern ist ja bekanntermaßen eine Basketball-School, nein, keine Ahnung, eine Journalisten-School. Also war doch, sag ich mal, von der Qualität her überschaubar. Ja, also.
Aktuell vor allem eine Bully-School. Hazing-School.
Ja, die Hinweise sind in der Tat alles andere als positiv.
Sehr, sehr, sehr unschön, was man da lesen musste.
Richtig, richtig übel, ja.
Und fast genauso übel, so übel kann es natürlich nicht sein, so übel kannst du gar nicht Football spielen, wie das, was da passiert ist, aber fast genauso übel war diese Performance. Also das war wirklich grotesk und Northwestern wartet immer noch auf den ersten Sieg seit... habe ich vergessen. Nikola wird es wissen. Echt? Ja, okay. Ja. ich habe schon ein kleines Päckchen zu tragen da.
Das war aber letztes Jahr, das war nicht vorletztes Jahr, oder?
Nee, das war letztes Jahr der Beginn in Dublin auch.
Ach so, stimmt, genau. Und dann kam noch Georgia Southern obendrauf, okay.
Naja, dann haben sie 11 Spiele verloren und jetzt auch, und das wird auch nicht besser werden, weil das ist wirklich ganz, ganz schlecht. Also die sind wirklich einfach vollkommen unterirdisch und natürlich, jetzt kommt natürlich auch noch dazu, dass sicherlich viele Spieler unsicher sind, wie es da weitergeht. Ja, die haben ein Spiel gegen Howard mitten in der Saison, also gegen ein FCS-Team. Das ist wahrscheinlich die große Chance. Oder jetzt UTEP im nächsten Spiel. Aber ein Mid-Major könnte schon eine Hürde zu groß sein. Schauen wir mal.
Und dann haben sie natürlich auch Nebraska am 21. Oktober.
Ah, Alter, genau das wollte ich. Das ist doch nicht wahr.
die Woche, nee, genau, dann haben sie Howard eine Woche Pause, um den Sieg zu genießen und dann die Energie mit nach Nebraska zu nehmen. Ja, nun. Puh. Dann, und dann gab es noch, wir erinnern uns, letztes Jahr gab es dieses am Montag dieses Clemson-Georgia Tech, wo Clemson lange Zeit nicht gut aussah und es irgendwie doch relativ hoch gewinnt. Dieses Mal waren sie zu Gast bei Duke und Duke gewinnt zum ersten Mal seit 1989 gegen ein Top-10-Team und gewinnt nicht nur knapp, sondern 28-7. Und jetzt ist die Frage, müssen wir uns um Sorgen um Clemson machen, Christian oder Jan?
Ich mache mir keine Sorgen.
Also, dich freut das, oder wie?
Freuen ist immer so, man soll sich ja nicht anhand der Missgeschicke anderer Menschen irgendwie...
Da kommen die christlichen Werte wieder durch, ich sehe schon.
Naja.
Jan hat das ja wunderbar in einem Twitter-Feld beschrieben. Das Ding ist halt, der rationale Teil in mir, von dem Nikola weiß, der ist eigentlich nur in den seltensten Fällen existent, aber kommt vor, der sagt, gut, du schießt Field Goals, du fummelst den Ball 20 Millionen Mal weg.
Dann gibt es so auch wenig
so doof wirst du nie wieder ein Spiel verlieren. Auf der anderen Seite, du hast dieses Spiel verloren. Und du hast da jetzt schon echt ordentlich Druck auf dem Kessel.
Und es ist auch noch ein Conference-Duell, das heißt, es tut dir doppelt weh.
Ja, also, keine Ahnung. Es ist für mich absolut bemerkenswert. Es ist für mich absolut bemerkenswert, was da passiert gerade. Also, klar, es war, ne, mal wieder neuer Quarterback. Whatever. Du verlierst nicht gegen Duke. Du verlierst auch nicht mit so einer, in Anführungszeichen, blutarmen offensiven Vorstellung gegen Duke. Aber das, also für mich ist das schon ein Warnzeichen. Ich weiß es nicht. Schwierig. Also hätte ich persönlich, dass Clemson vielleicht nicht mehr die Macht ist, wie, aber die rekrutieren immer noch bis zum geht nicht mehr. Die haben jetzt einen neuen OC. Wir waren ja eigentlich alle relativ angetan, dass Dabo Sweeney so ein bisschen von seinem Buddy-Business weggeht und man sagt, hey, wir nehmen uns jetzt wirklich mal jemanden, der unter Beweis gestellt hat, dass das kann. Ja. Start war alles andere als gut. Die Defense hat ja jetzt nicht perfekt gespielt, aber so, die hat ja schon ziemlich geballt insgesamt. Ja? Interessante Entwicklung auf jeden Fall.
Das Ding ist, die Offense hat den Ball ja durchaus auch bewegen können. Mehr Yards, deutlich mehr First Downs, mehr Time of Possession gehabt, Zeit von der Uhr genommen, naja, wie auch immer. Das ist ja wirklich, du hast ja richtig beschrieben. Ich meine, Klapnick, der Quarterback, hat ja letztes Jahr schon am Ende gespielt. Der hat ja schon ein bisschen Erfahrung. Das sollte eigentlich klar gehen. Und Garrett Riley war der begehrteste OC als Broyles Award-Gewinner, als bester Assistent im College-Football. Das ist ja eigentlich, dachte man ja, jetzt geht es ein bisschen voran. Und dann kommt dann legen die sich so ein Ei. Also diese Nummer im dritten Viertel, wo es erst lassen sie Riley Leonard aussehen, den Quarterback bei diesem Run wie Michael Wick irgendwie oder so, wo der sich da aus dem Tackle rausdreht und dann die Seitenlinie entlang tänzelt. Ich meine, der ist irgendwie 6'5", 230 oder so, aber wirkt halt wie, weiß nicht, was weiß ich für ein Speedster, den sie da nicht aufhalten konnten. Und dann diese Nummer, diese dreimal First and Goal zu haben, zweimal davon an der 1, beim ersten Mal erst eine Strafe, dann Tackled for Loss und dann wird das 24-Yard-Field-Goal geblockt. Wohlgemerkt, die hatten vorher schon ein kürzeres Field-Goal geblockt. Zweimal übrigens vom selben Spieler, Wesley Williams. Und ich habe geguckt, der ist 6'3 groß, also jetzt nicht irgendwie so ein absoluter Hühne. Schon groß, aber jetzt nicht das, wo du denkst, ah ja, das ist der Typ, der da jedes Field-Goal blockt, vor allem die kurzen, nicht? Dann kriegen sie den Ball wieder, First und Goal an der 7. Und verpatzen den Handoff, beziehungsweise den Zone-Read-Handoff zwischen Klapnick und Will Shipley. Duke recovered. Dann drittes Mal First and Goal an der 1 und der Running Back fumbled. Und dann gibt es diesen langen Return. Das kannst du nicht ernsthaft bringen. Dreimal First and Goal und du gehst halt letztlich mit Minuspunkten raus. Zweimal machst du gar keinen und einmal kriegt der Gegner den Ball irgendwie tief in deiner eigenen Hälfte. Und dann das nächste, dann hast du ja noch den Pass, der da irgendwie in die Luft geschlagen wird von Shipley, wo der Linebacker dann zugreift. Also die Menge, was Clemson in der zweiten Halbzeit da liegen lassen.
So, dann war es das zur Woche 0-1 oder für manche Teams 0 und 1. Wir machen eine kurze Pause und dann schauen wir hier auf Woche 2.
First and 10, around the league.
Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir schauen auf Woche 2, die wieder am Samstag stattfindet, weil man munkelt ja, die NFL möchte auch wieder zu ihrem Recht kommen. Dementsprechend schauen wir auf das, was an diesem Wochenende passieren wird. Über das Duell der Indianers reden wir nicht, Kansas gegen Illinois, obwohl, ja, da reden wir erst drüber, wenn Illinois Kansas schlägt und hier Christian wieder Illinois zum Big Ten Champion machen will. Ja, natürlich geht's weiter mit diesen Out-of-Conference-Duellen, die wahrscheinlich hoch zu wenig ausgehen. Georgia, Ball State, Ohio State, Youngstown State, Penn State, Delaware. Aber da gibt's auch Duelle, die interessant sind. Und dann fangen wir an, Samstag um 18 Uhr mit NC State gegen Notre Dame. Notre Dame Favorit mit 7,5 tatsächlich, Jan. Siehst du es auch so deutlich?
Ah, ist eng. Also ich sehe Notre Dame vorn, NC State, ja, neuen OC, Brandon Armstrong als Quarterback, das hat sich zumindest leidlich gut angelassen. Ich gehe doch höher. Würde ich ungefähr in der Range betrachten. Notre Dame hat eigentlich ein relativ komplettes Team und zweimal jetzt ziemlich überzeugt. Zwar nicht gegen besonders gute Gegner, aber die Defense scheint wirklich top zu sein, dass man da auch in Garbage Time nichts mehr zulässt. Notre Dame mit über 7,5.
Dann hat Baylor Utah zu Gast. Christian, Baylor haben wir gesagt, frisch ein Ei gelegt. Jetzt Utah zu Gast. Utah auswärts in Waco, Texas, Favorit mit 8.
Es ist viel auswärts in Waco, Texas. Ich meine, das Texas-State-Spiel, den Quarterback hätte ich sofort genommen, CJ Kinney, galt ja auch als sehr, sehr heißer Name im College Football, der Texas State Head Coach. Ich bin geneigt, dass es enger wird. Ich glaube schon, also bei Aranda muss man auch sehen, der Druck auch wieder ein bisschen größer nach dem Honeymoon der ersten Saison als Head Coach. Ist jetzt doch so ein bisschen die Liebe und die Ergebnisse ein bisschen abgeflacht. Dennoch glaube ich, dass es eine engere Nummer wird. Also Utah gewinnt Utah mit dem Field Goal.
Gut. Kansas State bleibt treu oder nicht? Wir werden sehen. Dann Colorado gegen Nebraska. 18 Uhr, wie gesagt, bei Fox. Wer zufällig im Großraum Denver unterwegs ist, Tickets gehen bei $269 los. Ich kann euch sagen, das ist für College schon ambitioniert. The hype is real, Jan.
Der Hype ist real und immerhin gibt es jetzt wieder, also gestern hatte ich geguckt, da war eine 3 vorne bei den Billigsten. Offensichtlich haben sich ein paar Leute vielleicht doch noch dazu erbarmt. Es gab auch schon Aufrufe, dass man auf gar keinen Fall an Rote das Ticket verkauft, weil Nebraska ja relativ gut auswärts reist. Ja, der Hype
es, ist... Es ist ja auch nicht real. Besonders weit, also für amerikanische Verhältnisse, das machst du mit dem Auto.
Das geht schon klar, ja.
Von daher könnten tatsächlich ein paar mehr Nebraska-Fans im Stadion sein. Die haben von den Buchmachern, also die Buchmacher sagen Colorado mit 3.
Ja, oh, das ist zu wenig. Also, sorry, Huskers, da gehe ich höher. Das ist, auch wenn der Hype vielleicht ein bisschen zu große Ausmaße angenommen hat, aber das wird schwer für die Huskers-Defense, das zu stoppen, dauerhaft, wenn die eigene Offense so zahnlos ist. Man hat jetzt auch noch gerade einen der Starting Receiver per Kreuzbandriss verloren, hat jetzt einen der umgeschulten Receiver zu Cornerbacks wieder zurückbeordert, weil die Receiver-Depth so dünn ist wie bei vielleicht keinem anderen Power-5-Team. Ich sehe es nicht.
Christian?
Nee, gehe ich auf Colorado mit 10.
Okay, dann hoffen wir für Boston College, dass es gegen FCS Holy Cross, dass sie da nicht ans Kreuz genagelt werden, sondern ein bisschen mehr Chancen haben.
Übrigens nach wie vor einer der besten Teamnamen, Holy Cross Crusaders. Das ist einfach, besser wird es nicht mehr. Und ich, falls Christian doch bei Liberty niemals einen Job bekommt, was ich nicht hoffe, dezidiert, dann wäre das vielleicht genau seine Alternativoption.
Das Ding ist ja, jeder ist sehr käuflich. Wer wüsste das besser als ich aus der Kommunalpolitik?
Ja, aber so, sag mal so, als Ziviler gibt es in der Kirche relativ wenig Geld zu verdienen.
Das mag ja sein. Aber, also, Nikola, ich will jetzt nicht zu sehr dem Ganzen frönen. Also, ich kann den Leuten schon eine Moralpredigt über eine halbe Stunde halten. Sie endet dann halt vermutlich primär auf Bourdieu anstatt auf einen anderen Theologen.
Auf Mon Dieu.
Aber, das Schwede, Jugendleben, das fliegt wieder tief. Aber der Punkt bei der ganzen Geschichte ist, Nikola, ich kenne diesen ganzen Duktus. Es ist für mich überhaupt kein Problem, mit dem friedlichen Schwert des Geistes meinen Mitmenschen die Wahrheit zu erklären. Das Problem ist, es wollen zu wenige Leute hören, vor allen Dingen die Leute bei Liberty würden sie nicht hören. Aber gut.
Also ich kann ja sagen, bei den Crusaders ist das Schwert nicht friedlich.
Nee, vor allen Dingen nicht, wenn sie noch Stationen in Albershausen machen. Ja, das müsste man auch noch mal rausfinden, Nikola, wie man diese auf diesen Namen gekommen ist. Aber gut, die Wege im deutschen Football sind unergründlich.
Definitiv. So, also, wo waren wir stehen geblieben? Bei
Holy Cross
gegen Boston College. Ja, der Team, so. 21:30, Miami gegen Texas A&M, Christian. Ich meine, Texas A&M, wir wissen alle, wie es letztes Jahr gelaufen ist. Miami, immer Ups and Downs, Texas A&M mit 4.
Das sind auch so zwei, also absolute Sympathieträger, ne?
Ja, total. Also der Texas A&M sogar noch mehr inzwischen als...
Ja.
Aber Christian, magst du ein einziges Team aus Florida? Weil ich weiß, dass du bei Florida in Red Threads guckst. Ich weiß, dass du eine von früher noch innige Beziehung zu Florida State und ihren Fans hast.
Ja.
Gibt's da irgendwas?
Nee, keine Ahnung. Das Ding ist halt so, ich habe halt wirklich nur diesen Freitagmorgen Zeit gehabt. Und dann habe ich halt diese Penalty gegen die Nummer 3er gesehen, hab die Offense gesehen, hab die restlichen Strafen gegen die Offense gesehen und dachte mir, da kannst du ein bisschen Spaß haben, zumal im Moment ist ja meine Fußballseele sehr geschunden, wenn man sie anguckt, was die TuS Koblenz derzeit nicht leistet in der Regionalliga, das sieht ganz, 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 ganz böse aus. Daher sei mir die wenige Schadenfreude gegönnt. Miami ist mit Favorit mit 4, sagtest du, oder der A&M?
Nee, A&M.
Ich habe halt null Vertrauen in A&M, dass sie mal zwei Spiele hintereinander gewinnen können, deswegen Miami outright mit einem Field Goal.
Okay, gut, das also 21:30 Uhr am Samstag. Dann haben wir auch das Battle of Iowa quasi, Jan, zwischen Iowa State und Iowa. Beide haben ihr erstes Spiel gewonnen. Ich sag's direkt, das Over-Under ist 36,5 und Iowa Favorit mit 4.
Die Cyhawk Trophy, mich interessiert das Over-Under deutlich mehr. 36 sagst du, ja?
Anhalb.
Ja, 36, ja, Wollen wir wirklich mal drüber gehen? Soll ich es mal wagen und hoffen, dass es ein 20-17 nach Overtime gibt oder so? Nach dreifacher Overtime? Nee, geht ja nicht mehr, aber nach zweifacher Overtime? Wer sagtest du, ist Favorit? Iowa?
Iowa.
Ich gehe mit Iowa. Und ich gehe einfach mal over. Man lebt nur einmal.
So, dann für Christian, also um 21:30 Uhr auch der absolute Kracher Northwestern gegen UTEP.
Nikola, ich bin schon an dem Samstag vorgeschädigt von vermutlich nicht so gutem, aber wichtigem Football.
Ja, aber ich glaube, du willst bei Northwestern, ich glaube, bei München gegen die Razorbacks siehst du die bessere Offense. UTEP übrigens Favorit mit 1,5 Over-Under, 38,5. Ich will es nur gesagt haben.
Ich meine, jetzt sind wir doch mal ehrlich, jetzt bei München gegen Ravensburg ist das Over-Under auch 12. Nicht über 35. Ja, genau. So. Ja. Boah, hast du mir den Karre jetzt ernsthaft gegeben oder wolltest du was anderes?
Nein, es war nur das, wir wissen ja, du schaust gerne solche Spiele, also.
Ja, du gewöhnst dich an alles im Leben, ne?
Ja, was haben wir noch? Wie gesagt, es sind viele Duelle der von Teams, die wo es wahrscheinlich hoch zu wenig wird. Wir haben dann Pittsburgh gegen Cincinnati. Das ist nicht Steelers gegen Bengals, sondern Panthers gegen Bearcats. Christian, Pittsburgh mit 7,5.
Ja, das ist ein Spiel für mich. Cincinnati natürlich wieder ein bisschen im Umbruch, inklusive Head Coach. 7,5 ist viel. Pittsburgh gewinnt mit 7, aber es ist Cincinnati covered.
Okay, dann ist es natürlich schade, dass wir Sal nicht dabei haben, wobei, wenn er nächste Woche dabei sein sollte und Texas gewinnt das, dann schaltet sich Jan wahrscheinlich wieder kurz weg. Aber,
gibt's keine Folge leider. So sorry.
Alabama gegen Texas. Alabama mit 7, Jan.
Das verwundert mich ehrlich gesagt. Ich habe mir das Spiel jetzt auch für meine Blog-Preview nochmal oder die Teams genauer angeguckt und ich finde, das ist ein ziemlicher Toss, aber wenn man bedenkt, dass Alabama letztes Jahr ja sehr, sehr glücklich gewonnen hat gegen ein Texas, was Quinn Ewers während des Spiels verloren hat, wo man selber noch Bryce Young hatte und so weiter. Ich war kurz davor, auf Texas zu setzen und ich war
schon. Dann hat Sal gesagt, er singt und dann.
Ja, Sal fing schon wieder in unserer WhatsApp-Gruppe an, dass ich auch singen soll, wenn Nebraska gegen Colorado gewinnt. Es ist so ein Spiel, wo man denkt, jetzt ist es soweit, weil Texas einfach dieses wirklich gute Skillcore hat, dass man denkt, jetzt ist Alabama fällig, Alabama ein bisschen Probleme, sozusagen, man weiß nicht, was ist mit Jalen Milroe auf Quarterback, ist er die Lösung oder nicht? Erstes Spiel sah ganz manierlich aus, aber natürlich gegen einen Gegner, der das jetzt nicht wahnsinnig schwer gemacht hat. Aber genau das sind die Spiele, und jetzt komme ich zu dem Punkt, genau das sind die Spiele, die Alabama dann meistens doch gewinnt. Und von daher bin ich bei Alabama, aber ich sage, es wird ein enges Ding, was mit einem Field Goal entschieden wird. Ich nehme die Punkte. Wie sagt man das so? Wie auch immer.
Bitte an dieser Stelle die Sad Sal Memes vorstellen. Dass du nicht an sein Team glaubst. Aber gut, dann ist es.
Ja, dafür lebt er mieterfrei im Kopf der Huskers oder so.
Ja. Gut. Dann, was haben wir noch für Duelle, die vielleicht interessant sein könnten? Zumindest innerhalb von Power 5. Wir haben Washington State, die Wisconsin zu Gast haben in Pullman. Das, also Big Ten gegen noch Pac-12 und Wisconsin mit 6, Christian.
Du wirst mich nicht auf eine Phil Longo Offense sitzen sehen. Not gonna happen. Not gonna happen. Washington State mit einem Field Goal. Normal muss das ein Mismatch sein. Normal muss Wisconsin die überrennen. Aber wenn ich von Jan jetzt erstmal höre, so übrigens, Jan ist in der zweiten Halbzeit festgestellt, dass Buffalo den Lauf nicht stoppen konnte. Ich meine, besser spät als nie, ne? Aber schon spät.
Ist dann ja deutlich geworden. Die Bags haben beide auch hervorragende Statistiken, aber das hätte man vielleicht auch einfach haben können.
Okay, dann habe ich hier noch ein paar. Mississippi State gegen Arizona, Mississippi State mit 9.
Bin ich dran? Ja. Keine Ahnung. Sagen wir Mississippi State mit mehr als 9. Ist ein Spiel, was mich sehr wenig interessieren wird. Ich sage es laut und deutlich.
Gut, dann USC gegen Stanford, Christian, USC mit 29.
Ich glaube nicht, dass ein Upset wird, aber Stanford hat ja den Headcoach von Sacramento State als neuen Cheftrainer geholt. Es geht offensiv voran. Traue ich der Defense von USC? Nein. Ich traue ihr mehr als letztes Jahr. Von daher, es werden Punkte fallen. USC wird gewinnen. Es wird knapp als 29,5.
Es ist übrigens das 103. Duell zwischen beiden und erstmal das letzte bis, keine Ahnung, wann. Seit 1905 spielen die immer wieder
gegeneinander. Daran müssen wir uns oft gewöhnen. Ja. Oder viel gewöhnen, nicht oft, viel gewöhnen, dass wir große, und das haben wir ja die letzten Jahre und letztlich Jahrzehnte ja zum Teil schon, aber vor allem jetzt getan, wir werden viele große Rivalitäten nicht mehr erleben oder nur noch eben als Out-of-Conference-Duelle, die ab und zu mal stattfinden.
California hat Auburn zu Gast. Das klingt erstmal weit. Bald ist es fast schon ein Konferenznachbarschaftsduell zwischen dem ACC und dem SEC-Team. Man weiß es noch nicht so genau, aber California hat Auburn zu Gast, Chris, Jan, und Auburn ist Favorit mit 6,5.
Ja, geh ich drüber. Auburn hat zumindest leidlich gut ausgesehen gegen UMass, die ihr zweites Spiel dann halt verloren haben. Und wird mit mehr als 7 über die Bühne gehen.
Ich denke, die gute Nachricht für Auburn ist, sie werden keine Hasenfüße mehr bekommen. Aber
ja. Alter, der kam auch letztes Jahr noch gar nicht. Wenn ich mich erinnere, hast du den da schon mal gebracht. Mindestens.
Ich bin sehr am Überlegen, ob ich ihn gebracht habe. Wobei mein Punkt ist ja...
Hasenfüßig ist von einem von uns beiden gekommen.
Ich wäre enttäuscht, wenn nicht.
Wobei, jetzt, ich meine, auf dem Sympathie-Ranking sind sie mit Freeze halt auch nicht zwingend gestiegen, ne? Aber, naja.
Nee, das kann man wohl sehr eindeutig so sagen.
Und dann hätten wir noch Arizona State gegen Oklahoma State. Das war dann Jan? Oder Christian?
Nee, ja.
Christian war das.
Nee, ich glaube, ich bin nochmal dran, ja.
Oklahoma State mit 3.
Ja, auch das in Zukunft ein Conference-Duell. And you don't play to win the game anymore. So sad.
No.
Ja, aber ganz ehrlich, also mit Arizona, Utah und Colorado in der Big 12 kann ich geografisch fast noch leben.
Ja, natürlich.
Weil das grenzt ja schon aneinander. Ja?
Ja.
Also mehr als mit UCLA in der Big 10 oder California in der ACC.
Das hat auf jeden Fall mehr Sinn gemacht oder selbst ein Time-Merger oder so. Ja. Oklahoma State mit einem Touchdown. Irgendwie glaube ich, das ist deutlich. Und im Übrigen, Jan, weil du eben diese Colorado-Depth-Chart auf hast, ich habe gerade die Arizona State-Depth-Chart auf. Sehr, sehr viel Orange. Auch sehr, sehr viel Orange. Also im Too Deep, das ist nicht Colorado-like, aber da ist viel passiert.
Das ist richtig, aber da ist man ja noch meilenweit weg von den Buffaloes. Auch, aber du hast recht, es ist sehr viel passiert, ja.
Gut. Es geht nur, also die College-Football-Saison kommt so langsam in Schwung. Wie gesagt, wirklich in Schwung kommt sie dann, wenn die Conference-Duelle kommen. Und man ein etwas besseres Bild hat, als wenn irgendwelche FBS-Teams, FCS-Teams verprügeln oder nicht verprügeln, aber trotzdem gewinnen. Also das Ganze geht jetzt los, wie gesagt, bis zum 8. Januar 2024, wo das Finale in Houston stattfindet. Wir werden es regelmäßig covern. Wir versuchen es auch zeitlich hinzubekommen. Wir müssen mal gucken, wie es nächste Woche wird, weil nächste Woche fliege ich in die USA. Die Amerikaner denken die ganze Zeit, es wird zwischen Biden und Trump entschieden, aber eigentlich wird bald das Duo Huiba Mata, sie regieren, sie wissen es bloß noch nicht. Huiba kommt zurück, ich fliege rüber. Müssen mal gucken, wie wir es nächste Woche machen. Auch weil ich dann natürlich selber vor Ort in den Stadien Spiele schauen werde. Also die College Football Quarterbacks sind zurück und gewisse Traditionen auch, wie manche Teams, die immer verlieren. Und da freuen wir uns nächste Woche drauf, auch das wieder zu besprechen.
Du meintest Northwestern, ne?
Zum Beispiel, ja. Oder andere Teams mit N. Aber ja, wir versuchen nächste Woche wieder am Start zu sein. Danke Christian, danke Jan, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.